Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Rasenfunk? What the hell is Rasenfunk?
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, Rasenfunk, what the hell is Rasenfunk, hat Wolf-Christoph Fuß mal vor ein paar Jahren in einem Livestream gesagt. Und das ist natürlich unseren Hörerinnen und Hörern nicht entgangen. Und deshalb habe ich zu dieser englischen Wochenschlusskonferenz noch einmal einen Klassiker der Rasenfunk-Intros herausgesucht. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nummer 293 zu diesem 12. Bundesligaspieltag. Ein besonderer Spieltag und eine besondere Sendung. Die englischen Wochenschlusskonferenzen sind sowieso schon oft etwas anders. Also wir hatten sowieso schon geplant, keinen Schwerpunkt zu setzen, weil ihr müsst das ja alles auch noch irgendwann fertig hören vor der nächsten Sendung. Wir werden auch nicht ganz so im Detail drauf auf die Spiele eingehen können auch, weil wir konnten ja gar nicht alle Spiele sehen. Ich konnte auch nicht alle Spiele sehen diesmal. Und was soll ich sagen? Es ist mir nicht mal schwer gefallen bei manchen Spielen, um ganz ehrlich zu sein. Und dann haben wir noch die Sondersituation. Es ist Lockdown. Ich habe hier Schulkinder im Nebenzimmer. Gucken wir mal, ob wir diese Sendung fertig bekommen. Ich bitte euch jetzt schon um Verständnis, egal wie es auch ausgeht. Wir probieren es jetzt einfach und ich freue mich, dass ich auf dieses Wagnis einlassen. Zum einen Nele Hüpper, freie Sportjournalistin, als @hüp auch auf Twitter unterwegs. Und ihr könnt sie buchen, liebe Leute da draußen. Hallo Nele.
Hüppepura, ja, hi.
Schön, dass du hier bist. Du hast dir viele Notizen gemacht, hast du schon im Vorgespräch gesagt. Das ist ein besonderer Ehrgeiz. Also, da sollten die Aufträge jetzt reinprasseln. Freie Sportredakteurinnen sind ja immer gesucht. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Und ebenfalls mit dabei Florian Bogner von Eurosport, der @flopomuk. Der hat es mit Notizen sowieso nicht so. Nein, das versteht man jetzt nur, wenn man unser Vorgespräch kennt. Mir ist gerade klar geworden, dass das sehr unhöflich ist. Also er ist sehr gut vorbereitet. Nein. Flo hat im Vorgespräch gesagt, dass er für das mehr als fünfstündige, glaube ich sogar, ich weiß gerade gar nicht mehr, Tribünengespräch zum Jahrzehnt des deutschen Fußballs und dem Jahrzehnt des FC Bayern keine Notizen hatte. Und man hat es ja nicht gemerkt. Also es sollte ein Kompliment sein, kam aber überhaupt nicht so rüber. Servus, Flo.
Wunderbar. Alles gut. Servus, Max. Hallo, schön da zu sein.
Ja, der Max legt hier gleich los. Stimmt, mich habe ich gar nicht vorgestellt. Ich bin Max Jakob Ost. Wer hätte das gedacht? Der @genetzer auf Twitter. Und ich danke der Perle, Eskimo, Carsten Weinert, Kai, Jürgen, Hans Maulwurf, Jan, Pommes, Delaney, Erik 82, Ute aus Köln und René. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und halten nicht nur diesen Rasenfunk hier frei von Werbung und frei von Paywalls, sondern tragen auch bei zu einem zumindest kleinen Honorar für unsere Gäste. Ganz herzlichen Dank dafür. Ihr könnt uns unterstützen über Direktüberweisung oder über Patreon. Auf rasenfunk.de/supportersclub findet ihr alle Informationen dazu. Und ihr könnt uns auch indirekt unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de euch etwas für Weihnachten kauft oder für andere Leute für Weihnachten. Wird auch gerne verschenkt. Das sind die Unterstützungswege, die es gibt für den Rasenfunk. Aber bevor wir jetzt noch mehr Zeit verlieren, nachdem ich nicht weiß.
Go Hans Maulwurf.
Go Hans Maulwurf, ja, absolut. Der Ball in die Leisten. Bevor wir noch mehr Zeit verlieren, ich weiß ja nicht, wie das Zeitfenster für diese Sendung aussieht, wie lange es hier im Nebenraum noch fröhlich gearbeitet wird. Grüße übrigens an die Entwicklerinnen und Entwickler der Anton-App. Die könnte uns hier die Sendung retten, wenn die Hausaufgaben gleich alle gemacht sind, da rechts neben mir. Lasst uns gleich in den Spieltag reingehen und wir gehen heute die Tabelle mal von oben nach unten durch und dementsprechend fangen wir an mit der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Leverkusen. Und das war eine der deutlicheren Paarungen an diesem 12. Bundesligaspieltag. Mit 4:0 gewinnt Leverkusen in Köln. Und dann treffen auch noch Weiser und Wirtz. Also das war ein völlig gebrauchter Abend für alle FC-Fans. Schon nach 10 Minuten führt Leverkusen mit 2:0. Zweimal fallen innerhalb von weniger Minuten zwei Tore. Denn später dann auch in der 54. und der 59. Minute. Und so kommt dann der Endstand zustande. Auch Diaby und Schick haben getroffen. Nele, ist Leverkusen gerade die beste Mannschaft der Liga?
Ja, Fragezeichen. Also ich würde mal sagen, dass Leverkusen in einer unfassbaren Form im Moment ist. Ich glaube, denen kommt alles, was jetzt an Pause in Anführungsstrichen kommt, überhaupt nicht gelegen. Wobei, die haben ja auch gar nicht so viel Pause. Außer jetzt dann über Silvester mal eine Woche. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der Kicker hat es geschrieben, das war eine Machtdemonstration. Und das würde ich tatsächlich unterstreichen und mit drei Ausrufezeichen versehen. Das war eine fulminante Anfangsphase. In der Mitte war es ein bisschen hingesch, also war es okay. So 0 zu 2 Führung kann man auch mal ein bisschen verwalten. Und ja, also ich muss sagen, es war einfach mal schön Fußball zu sehen von Leverkusen.
Durchaus ja ein bisschen überraschend, Flo, wenn man sich so anguckt, was man vor der Saison über Leverkusen gedacht hat. Abgänge unter anderem ja von Havertz und dann auch Kevin Volland. Und jetzt hat man das Gefühl, ich finde Leverkusen aktuell sogar fast stärker als in vielen Phasen der letzten Saison.
Ja, vor allem die Offensive funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Also, das schaut einfach sehr, sehr gut aus, wie die da spielen. Jeder weiß, was er tut. Kompliment an den Trainer auch. Ich folge seit kurzem einem neuen Twitter-Bot, der heißt
Alles klar.
war kurz,
Jetzt bin ich
kurz
gespannt auf die
mal.
Kurve.
Ja, also da werden halt Sportergebnisse angezeigt, die
Ach
irgendwie
so.
Richtung Schlachtfest gehen. Und so war das gestern teilweise auch. Also das war wirklich ein unfassbar starker Derby-Auftritt von Leverkusen offensiv in Köln, die ja jetzt, glaube ich, in den letzten 3 Spielen mehr Punkte geholt hatten als Bayern und Dortmund zusammen, habe ich irgendwo gelesen. Und also nach vorne ist es richtig, richtig gut. Aber jetzt kommt das Aber. Jetzt spielen sie halt am Wochenende gegen Bayern. Und wir alle wissen, wie das ausgehen wird.
Ehrlich, wissen wir das?
Und ja, wissen wir. Doch,
Jetzt ernsthaft?
durchaus. Ja, wissen wir.
Nee. Also
Doch.
in dieser Verfassung,
Ja,
also
weil, also ich führe da einen
ist
ganz einfachen Grund
verfassungslos.
an. Ich führe da einen ganz einfachen Grund an. Der FC Bayern hat sein Pokalspiel verlegt. Das heißt, der FC Bayern hat jetzt nur noch dieses Spiel. Und der FC Bayern kommt natürlich komplett auf der Felge daher, aber diese Möglichkeit jetzt mit diesem letzten Spiel des Jahres danach in den Weihnachtsurlaub zu gehen, mit diesem Spiel jetzt einfach die Tabellenführung zu erobern, diese 90 Minuten nochmal sich dahinzustellen und ja, alles rauszuhauen, wofür man jetzt noch gearbeitet hat die ganze Zeit, das ist eine Konstellation, die sich der FC Bayern in den geringsten Fällen seiner Geschichte irgendwie hat entgehen lassen. Und deswegen bin ich mir, was das angeht, relativ sicher.
Aber
Und
Leverkusen hat auch Pokalspiel verlegt, ne? Also die mit sehr vielen dieser Argumente könnte man auch für Leverkusen argumentieren.
mit Sicherheit, aber der FC Bayern hat halt eine andere Ausgangslage, weißt du, das war alles so schwer und so bleiern die letzten Wochen und ach und hier und da und Aua und Wehweh und jetzt kommen Kimmich und Goretzka vielleicht am Wochenende wieder zurück und sie haben halt genau dieses Saison-Jahreskalender-Endspiel, das sie wollen und brauchen, um sich nochmal wirklich zu resetten und nochmal vom ganzen Mentalen her da wirklich auf 100% zu sein. Und für Leverkusen ist das, glaube ich, nochmal was anderes. Also so dieses, oh, jetzt kommen die Bayern, können wir das wirklich schaffen? Weiß ich nicht. Mal schauen.
Ich
Ne?
glaube eher andersrum. Also ich glaube eher, dass Leverkusen in der prädestinierteren Lage ist, einfach frei aufspielen zu können. Weil.
Ja, das werden wir ja dann ja sehen.
Nein, aber
Ich nenne
also guck
mich
mal, das, was.
Bundesliga-Zyniker, aber
Ja, du machst den
das
Job halt
wird
wirklich schon sehr lange. Wahrscheinlich merkt man das dann an solchen
Ich fühle
Einschätzungen.
nichts mehr. Ich fühle nichts. Ja, auch eine Sache wollte ich noch hinaus bei Leverkusen. Sehr interessant, der Spielplan dann im Januar. Dann spielen sie nämlich an 5 Ta Spieltagen in 21 Tagen, das lese ich gerade ab, das habe ich nicht im Kopf, gegen die Teams, die jetzt auf der Tabelle zwischen Platz 3 und 7 stehen. Also wirklich hochgetaktet die guten Teams hintereinander weg. Und danach erst wage ich mir ein Urteil über die Saison der Leverkusener zu bilden oder der Aussichten, wo es hingehen kann. Und dann müssen wir irgendwie noch bis, ja, irgendwie 6. Februar oder so warten.
So wie die Zeit ja aktuell dahin rast, wird das ja
übermorgen.
Ja, ist sehr schnell der Fall sein. Ehrlich gesagt, ich sehe es auch komplett gegenteilig. Ich finde, es gibt gerade keinen besseren Moment für Leverkusen auf Bayern zu treffen. Bayern ist angeschlagen. Leverkusen ist in einer sehr, sehr guten Form. Und ich finde, dass jetzt auch langsam die Spielweise zu den Ergebnissen passt. Das war für mich am Anfang der Saison noch nicht immer so. Da gab es ja auch erstmal 3 Unentschieden und dann 1-0 zum Beispiel in Mainz, was auch nicht so hätte fallen müssen. Aber die letzten Spiele jetzt gegen Slavia Prag 4-0, gegen Hoffenheim 4-1, jetzt dieses 4-0. Gut, Schalke muss man ja fast schon als Streichergebnis der negativen Sorte rausrechnen mit dem 3-0. Aber ich sag mal so, wenn jetzt Dortmund oder Bayern so eine Serie gestartet hätte, dann könnte man sich nicht davor retten, überall nur Statistiken drüber zu lesen, wie dominant gerade Leverkusen ist. Und ich fand vor allem die Art und Weise gegen Köln auch gut. Also ja, war mal wieder das Standorttor mit dabei und sogar Mitchell Weiser hat jetzt mal wieder getroffen, hat überhaupt mal wieder gespielt, weil Lars Bender sich beim Aufwärmen verletzt hat. Aber wie es Leverkusen schafft, inzwischen trotz des vielen Ballbesitzes, also es waren wieder 66%, und Köln hatte ja keine Ambitionen in diesem Spiel. Also kein einziger Schuss aufs gegnerische Tor, sowohl mit Dreierkette als auch mit Viererkette hat es überhaupt nicht funktioniert. Sie haben Leverkusen den Ball gelassen und trotzdem hat es Leverkusen geschafft, in diese Situationen reinzukommen, in denen sie mit Tempo auf die letzte Kette zulaufen können. Nach Fehlern von Köln, aber auch manchmal einfach durch einen sehr guten Spielaufbau. Und das finde ich, ist schon eine neue Qualität von Leverkusen. Und also da sind schon sehr viele Leute gerade an einem Form hoch. Also Diaby, Bailey, Schick jetzt auch wieder getroffen. Also, naja, ich bin gespannt, ob wir da nochmal schreiben werden, wenn das Topspiel gespielt ist am nächsten Samstag, Flo. Ich sehe es nicht.
Ja, also wie gesagt, die Offensive ist richtig gut. Aber ich weiß nicht, ob das sich nicht halt gegen Bayern dann irgendwann trotzdem, also gegen Bayern in Topform, nicht Bayern der letzten Wochen. Und ich stelle einfach die These auf, dass Bayern es eben im Köcher hat, am Samstag nochmal einfach top zu spielen und top aufzutreten. Vor allem, wenn tatsächlich Kimmich und Goretzka wieder in der Startelf stehen sollten, dann hat die Defensive schon auch eine ganz andere Stabilität. Klar, aber Leverkusen hat, glaube ich, in den letzten 14 Pflichtspielen 11-mal 3 Tore oder mehr geschossen. Jetzt, wie du schon aufgezählt hast, 4-4-4 am Stück, das ist schon mal ein Brett und das ist eine große Herausforderung für Bayern. Und klar, ich gebe dir auch recht, Nele, dass Leverkusen jetzt auch eine gute Möglichkeit hat, Bayern zu schlagen, allein mir fehlt der Glaube.
Okay.
Du Ungläubiger.
Wenn wir bei Ungläubigen sind, dann können wir auch über den 1. FC Köln sprechen. Denn die sind ein bisschen ungläubig. Auf der einen Seite waren sie in den letzten Spielen ungläubig, so viele Punkte gemacht zu haben. Also in Dortmund gewonnen, dann 2-2 gegen Wolfsburg und dann sogar noch dieses 1-0 gegen Mainz. Ich glaube, das ist dann einer von diesen 3 Spielen sogar dasjenige, wo man sagen muss, da ist noch am meisten zugunsten von Köln gelaufen, trotz Unterzahl, dass man das noch gewonnen haben konnte. Und jetzt, Nele, funktioniert gar nichts. Also sowohl mit Fünferkette als auch mit Viererkette. Man hat auch so das typische Problem aktuell gesehen. Es gibt ja gerade viele Mannschaften, die im Aufbau auf eine Dreierreihe setzen. Und wenn du dann 1-0 in Führung liegst, wird es für den Gegner meistens schwer, weil die laufen meistens nur mit 2 an. Das war so, also dieses Spiel war unglaublich schnell totgestellt mit diesem 0-2. Und Köln, egal was es probiert hat, es hat nicht funktioniert. Und man hat ja trotz dieser sehr guten Reihe jetzt 10 Punkte. Das sind zwar schon mal 3 mehr als Bielefeld auf Platz 16, aber ist ja auch noch nicht das große Polster, vor allem wenn man weiß, dass jetzt als nächster Gegner mit Leipzig ja noch jemand kommt, der auch nicht direkt die Punkte per Geschenkband an den FC übergibt. Wie siehst du denn die Lage in Köln?
Ich würde mir tatsächlich um Köln weniger Sorgen machen. Ich würde jetzt mal das letzte Spiel am Samstag gegen RB Leipzig mal ausklammern. Dann steht noch an DFB-Pokal zu Hause gegen Osnabrück und dann Augsburg und Freiburg. Ich glaube, das sind die Spiele, auf die Köln sich konzentrieren. Dieses Spiel wie gegen Dortmund. Dann vielleicht gegen Augsburg oder Freiburg.
Okay, du warst zwischendurch kurz weg, da müssen wir mal gucken. Hoffentlich, wenn jetzt auch noch das Internet hier dazwischen gerät, dann werde ich aber wirklich sauer. Aber der Punkt ist rübergekommen, diese Spiele jetzt dann gegen Augsburg und gegen Freiburg, auf die werden wir gucken. Und dann würde ich sagen, legen wir auch den Mantel des Schweigens über die Kölner Leistung. Ich glaube, dass die FC-Fans in diesem Fall uns dann auch gar nicht böse sein werden. Dementsprechend gab es auch schon das eine oder andere Feedback in den sozialen Netzwerken. Und wir machen einfach weiter mit dem Platz 2 der Tabelle. Und da liegt der FC Bayern, der seinerseits gegen den VfL aus Wolfsburg antreten durfte unter der Woche. Vorne Lewandowski, hinten Neuer. An den beiden hängt so ein bisschen, dass Bayern dieses Spiel trotz eines 0:1 Rückstands mal wieder, es wird schon eine liebgewonnene Tradition für die Münchner in dieser Hinserie, trotz dieses 0:1 Rückstands gewinnt man das Spiel noch mit 2:1. Das ist natürlich ziemlich verkürzt, weil auch ein Coman müsste man offensiv, defensiv definitiv auch nennen. Soll aber klar machen, das war ein enges Spiel. Der VfL hätte locker auch 2:2 spielen können, aber scheiterte eben an Neuer und manchmal vielleicht auch ein bisschen an sich selbst. Was die Frage aufwirft, Flo, der du ja offenbar ein Optimist vor dem Herrn bist, ein Gläubiger an die Macht des FC Bayern, ja, was war denn dann aber bitte in diesem Spiel los?
Ja gut, sie haben aufstellungstechnisch ein bisschen improvisieren müssen. Ich glaube, so auf dem Papier war das dann notgedrungen die offensivste Aufstellung, die die Bayern überhaupt irgendwie aufstellen kann. Mit einer offensiven Viererreihe mit Gnabry, Sané, Müller, Coman und Lewandowski davor. Also fünf eigentlich Angreifer. Und auf der 6 Corentin Tolisso, der ja eigentlich auch eher ein offensiv denkender Achter ist als jetzt ein Ausputzer. Mhm. Und dafür hat er aber dann hinten Niklas Süle als Rechtsverteidiger hingestellt, der dann mit Alaba und Boateng so das Spiel aufziehen sollte im Dreierverbund. Und Lucas Hernandez auf der linken Seite sollte dann so ein bisschen asymmetrisch mitschieben. Das hat so leidlich geklappt. Also ich fand den, also A, hatte Flick natürlich keine andere Möglichkeit oder nicht viele andere Möglichkeiten aufgrund der Verletzungen, dass sie mit Kimmich, Goretzka und Martinez und den Tanguy Nianzou eigentlich alle Alternativen auf der 6 so weggebrochen sind, außer Marc Rocker, den er offensichtlich noch nicht so wirklich für Bayern-tauglich hält, sonst hätte er ihn spielen lassen von Anfang an und nicht erst eingewechselt. Musiala wollte auch mal eine Pause geben, aber der ist ja auch eher ein offensiv denkender Spieler, der jetzt ein paar Mal auf der 6 auch mitgespielt hat oder auf der 8 gespielt hat. Ich glaube, ich fand es gut, dass er halt einfach gesagt hat, wir müssen das jetzt mal so und so machen und damit die Spieler so ein bisschen geistig zu fordern und auch so ein bisschen neue Reize zu setzen, auch mit der Aufstellung. Das hat halt so leidlich geklappt. Also der Verbund, das Verteidigen im Verbund, das Verschieben im Verbund, das Pressen im Verbund, das ist alles nicht so besonders gut bei Bayern momentan. Das hat sich gestern dann auch nahtlos fortgeführt im Vergleich zu den letzten Wochen. Andererseits muss man schon sagen, die zweite Halbzeit war besser. Also da standen sie vor allem auch defensiv besser. Hinten raus hatte Wolfsburg dann noch seine Chancen, aber zumindest 40 Minuten oder 35 Minuten zweiter Halbzeit war das anständig verteidigt und am Ende geht dann der Sieg damit, glaube ich, auch in Ordnung, wenngleich Manuel Neuer da natürlich noch eine sehr, sehr starke Parade auspacken musste, kurz vor Schluss gegen Bialek, glaube ich, war es. Mhm.
Zwei waren sogar, also direkt danach, also einmal der offene Schuss, den er zur Ecke klärt und dann direkt danach kommt Bialek nochmal am langen Pfosten zum Schuss, der war dann ein bisschen einfacher zu halten, deswegen hat man ihn im Highlight-Reel dieses Spiels vielleicht nicht mehr so verortet. Ja, Nele, würdest du denn da mitgehen bei dieser Einschätzung, dass das Bayern dann eigentlich vor allem in der zweiten Halbzeit dann doch sehr ordentlich gemacht hat und dementsprechend verdient gewonnen hat?
Ja, was dazu kommt, dass die Bayern ihre Übermacht wieder demonstrieren konnten in der zweiten Halbzeit, war, dass Wolfsburg um einiges schlechter geworden ist in der zweiten Halbzeit. Also die ersten 10, 15 Minuten waren so ein Spiel, wo ich gedacht habe, hoppla, was machen die Wolfsburger denn da? Die versuchen doch nicht wirklich in München zu gewinnen, was soll das? Da waren auch so Sachen dabei wie Sané, der den Ball quasi ins Tor tragen möchte von den Wolfsburgern und dann von Roussillon mit einer schönen Grätsche gestoppt wird. Also da habe ich echt gedacht, so die ersten 10, 15 Minuten von Wolfsburg waren angenehm, waren für die neutrale Beobachterin in diesem Fall angenehm zu gucken. Und ein schönes Spiel von Wolfsburg. Irgendwie ist es dann abgeflacht, so mit Mitte, Ende erster Halbzeit, beziehungsweise Wolfsburg ist überhaupt nicht aus dem Knick gekommen in der zweiten Halbzeit. Und dann hast du halt mit Bayern halt jetzt auch nicht so die Mannschaft, die man dann mal eben so an die Wand spielen kann. Lewandowski mit seinem, ich glaube, 250. Treffer.
Ich glaube sogar der 251. auch schon.
Und 51. Ja.
Und 51.
Drittbester Stürmer jetzt der Bundesliga-Geschichte.
Genau, und irgendwie im 332. oder 31. Spiel, das ist schon, also das ist schon weltfußballesk, wenn man so sagen möchte. Ja, also absolut verdienter Sieg von den Bayern aufgrund der zweiten Halbzeit, kann ich mit d'accord gehen. Aber ich möchte auch herausheben, dass Wolfsburg eine unfassbare gute erste Halbzeit gespielt hat. In Einschränkungen.
Ich würde auch ehrlich gesagt gegenhalten. Ich finde, 2-2 wäre das gerechtfertigte Ergebnis gewesen. Stimmt zwar schon, was ihr sagt, dass vor allem am Beginn der zweiten Halbzeit es eine gute Phase von Bayern gab und es gab ja auch die Chancen, die jeweils geblockt wurden, aber zum einen hat Wolfsburg das immer weggeblockt, also Wolfsburg hat halt eine gute Strafraumverteidigung, muss man so konstatieren, und dann ist die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, auch, also das 1-0, diese Halbfeldflanke von Coman, okay, das ist jetzt ein klassischer Bayern-Treffer inzwischen. Und das war nicht gut verteidigt, da waren einfach zwei Spieler gleich, Sané und Lewandowski waren frei am langen Pfosten, das war sehr gut. Aber beim 2-1, so gut es dann gemacht war in der Vollendung, aber da musste dann schon der Zufall ein bisschen eine Rolle spielen. Also Thomas Müller verhält sich interessant im Zweikampf mit Schlager, versucht, glaube ich, im Liegen noch mit dem Kopf in seinen Fuß reinzukommen oder so, also völlig wild. Schlager spielt dann einen Pass auf Philipp und der verarbeitet den unsauber. Pass auch nicht ganz perfekt gespielt, aber es liegt schon eher bei Philipp und deswegen kommt dann Boateng zu diesem Pass und ob der wirklich genau so zu Lewandowski durchrutschen sollte oder nicht eher zu, ich glaube, Gnabry, der auch in dem Passkorridor ein bisschen weiter links stand, das wird für immer das Geheimnis von Jerome Boateng bleiben. So ist es halt dann ein perfekter Schnittstellenpass und Lewandowski kann Lacroix relativ einfach auch, muss man sagen, auswackeln und ins kurze Eck schießen. Aber ich finde schon, dass da aus Wolfsburger Sicht auch ein paar Dinge einfach unglücklich gelaufen sind und hinten raus gegen einen normalen Torhüter du eigentlich den Ausgleich machst. Also ich habe ehrlich gesagt Bayern da nicht so klar besser gesehen.
Also wie ich habe das gestern schon geschrieben, aber so frei nach Hermann Gerland immer knapp ist halt auch können. Also wir sprechen, glaube ich, diese Saison häufiger darüber, dass Bayern Spiele gewinnt, wo man am Ende sagt, naja, eigentlich hätte der Gegner schon irgendwie so. Aber Bayern gewinnt sie halt. Oder rettet sich zumindest jetzt 6-mal in Rückstand, 3-mal noch zu einem Unentschieden, inklusive einem 3-3 gegen Leipzig. Und das ist einfach Qualität, die diese Mannschaft hat und natürlich auch ein Nimbus oder eine Aura, die diese Mannschaft hat, wo der Gegner dann irgendwann halt auch einfach, ja, Maximilian Philipp hat es dann gestern gesagt, nein, die haben halt den besten Torwart der Welt und wahrscheinlich den besten Spieler der Welt. Und Nachsatz, was sollen wir denn da eigentlich machen? Hier. Ja. Wir armen kleinen Wolfsburger, wir armen kleine Lämmchen, nicht Wölfe, die in diesem Stadion noch nie irgendwas geholt haben. Also, wir haben ja wirklich Wolfsburg noch nie in München gewonnen. Und das spielt dann, glaube ich, auch immer noch so eine Rolle, so mental. Also, du spielst super Halbzeiten, dann schaust du nach 51 Minuten auf die Ergebnistafel, dann steht halt Bayern 2, Wolfsburg 1 und denkst dir, jo, klar, natürlich, was denn sonst? Und davon lebt halt Bayern momentan auch ein bisschen, muss man ganz klar sagen, aber ja, wir werden ja sehen, also da ihr sagt, dass sie jetzt am Wochenende 4-0 in Leverkusen verlieren werden, dann ja.
So ist das hier nie gefallen, aber da merkt man, wie der heutige Journalismus funktioniert.
Ja, klar.
Natürlich. Aber wenn du Maximilian Philipp schon ansprichst, das war natürlich ganz interessant zu sehen. Philipp mal auf der 10, das gab es ja auch noch nicht so häufig und hat das eigentlich gut gemacht, war einer der auffälligsten Spieler meiner Meinung nach. Ansonsten noch Roussillon hat das eigentlich dieses Mismatch mit Süle schon auch in einigen Szenen aufgelegt. Also es gab auch 2, 3 Szenen, in denen Süle ganz offensichtlich überlegt hat, muss ich jetzt eigentlich rausrücken oder kann ich die Flanke auch stellen? Huch, jetzt wurde sie schon geschlagen.
Wer bin ich? Wo bin ich? Und ja. Wie viele?
Aber da muss man dann halt auch zugeben, okay, gut, das muss man jetzt auch mal auch einem immer noch jungen Spieler auch mal zugestehen, dass man das dann hin und wieder sieht. Aber Roussillon hat das eigentlich ganz gut genutzt. Da hat schon einiges funktioniert bei Wolfsburg und Philipp vielleicht dann irgendwann sogar ein bisschen überdreht. Es gab 2 Schusschancen, wo er eigentlich nochmal hätte den Pass spielen können und dann wäre es noch eine viel größere Chance gewesen, ähnlich wie die letzte Chance von Bialek, die dann Neuer so gut gehalten hat. Also da lag schon noch viel für Wolfsburg auf der Straße, bei allem, das Bayern gut gemacht hat, bei dem man ja vielleicht noch Kingsley Coman noch erwähnen muss. Ich habe es im Intro deswegen ja schon mal kurz gemacht. Der hat jetzt in 19 Pflichtspielen 15 Torbeteiligungen und das war wieder so eins der Spiele, wo ich fand, Nele, wenn offensiv was ging beim Bayern, dann weil Coman jemanden ausgedribbelt hat. Mbappé zum Beispiel hat er da einmal ganz heftig verladen. Oder weil er eine gute Idee hatte, wie die Flanke, die auch sehr gut geschlagen war vor dem 1:1. Ohne den geht gerade sehr wenig bei Bayern offensiv.
Ja, also über individuelle Klasse von einzelnen Bayern-Spieler braucht man, glaube ich, nicht reden. Da spielen sie fast alle an die Wand, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Also ich stimme dir durchaus zu. Coman ist ein interessanter Spieler, macht immer wieder Spaß, dem zuzugucken. Ich habe tatsächlich nicht genug Bayern-Spiele gesehen, um das jetzt so weiter ausführen zu können, gebe ich ehrlich zu. Aber ja, ihr habt schon recht.
Man sieht bei Coman halt einfach wirklich schon einen großen, nochmal einen Entwicklungsschritt. Seit diesem Tor im Champions-League-Finale, finde ich, tritt er ganz anders auf, er ist selbstbewusster, er stellt sich auch bei Interviews hin und spricht auf Deutsch und ich glaube, dieses eine Tor oder dieser Fakt, dass er eben der Champions-League-Finaltorschütze war, gibt dem unglaublich Selbstvertrauen und das sieht man einfach auf dem Platz und er ist gesund jetzt auch über eine längere Periode, hat er ja auch oft nicht und also, dass er einfach 5 Bundesliga-Tore in Folge für Bayern vorbereitet über 3 Spiele hinweg, das sagt schon auch einiges aus. Doch.
Ja, und er spielt ja auch in der französischen Nationalmannschaft keine kleine Rolle, würde ich jetzt mal sagen, von außen betrachtet. Der ist da auch ein wichtiger Spieler für die Nationalmannschaft.
Ja, ein bisschen wirkt das wirklich so, als hätte er sich gefunden. Ich weiß auch gar nicht, ob das nur das Tor ist. Also bei den Interviews auf Deutsch, da musste ich sofort an Willy Sagnol denken. Bei dem, über den gibt's einen ganz interessanten Arte-Film, 17 Minuten lang oder sowas. Da geht's eigentlich nur darum, wie er als Franzose sich in Deutschland eingelebt hat. Also er sagt, dass das Seltsamste, was er fand, waren die Altglas-Container, die nach Farben sortiert sind. Und er dachte sich, was soll denn das jetzt? Wo bin ich denn hier gelandet? Und dann ein Jahr später aber hat er gesagt, fand das total toll, weil es ja total viel Sinn ergibt und kauft jetzt nur noch Produkte, die nachhaltig sind und so weiter. Und der hat nämlich in diesem Interview auch gesagt, dass halt die Sprache schon ein Problem war und dass er sich dann aber irgendwann, ich glaube, in seiner zweiten Saison einfach fest vorgenommen hat, okay, ich muss jetzt einfach jedes Interview auf Deutsch machen, ansonsten lerne ich das hier auch nicht mehr. Und dann hat er sich nämlich lustig gemacht über die deutsche Sprache, weil er gesagt hat, dass die deutscheste Formulierung ist, ich fürchte ja, als Antwort auf eine Frage. Und dass er dann mal mit einem Masseur gewettet hat, dass er das unterkriegt im nächsten Interview. Und dann haben sie ihn gefragt, und wie wird das nächste Spiel? Ja, ich fürchte, ja, auch schwer. Oder irgendwie so. Also sehr, sehr gut. Und ein bisschen daran erinnert mich jetzt Kingsley Coman auch, so dass man das Gefühl hat, vielleicht kommen da auch noch andere Faktoren rein, die ihnen dabei helfen, hier jetzt seinen Platz gefunden zu haben in dieser Mannschaft, auch in der Nationalmannschaft. Und da hat eine Entwicklung stattgefunden, zumindest von außen gesehen. Gut, für Bayern geht's weiter in Leverkusen. Wir haben dieses Spiel ausführlicher besprochen als so manche andere Partie bis jetzt. Und Wolfsburg empfängt jetzt noch zu Hause den VfB aus Stuttgart, bevor man ebenfalls zu Hause gegen Sandhausen im DFB-Pokal noch das Jahr ausklingen lassen kann. So fühlt sich das für den VfL an, der auf Platz 5 liegt nach dieser Niederlage. Die erste in dieser Saison, 21 Punkte, 1 Punkt Rückstand auf Platz 4. Dortmund 3 Punkte Vorsprung auf Platz 6. Union Berlin, das sieht alles noch sehr gut aus beim VfL. Von Dingen, die sehr gut aussehen, zu der Partie Hoffenheim gegen RB Leipzig zu kommen, ist ein harter Cut, denn wir haben gesehen bei diesem Spiel, beziehungsweise wir haben es auch nicht gesehen, denn dementsprechend wenig hat man von diesem Spiel auch in Zusammenfassung sehen können, 6:4 Schüsse. Ich spreche nicht von Torschüssen, ich spreche von Schüssen, 6:4. Und die Mannschaft mit den 4 Schüssen, die hat gewonnen, RB Leipzig, nach einem Tor von Yusuf Paulsen. Tja, Nele, man könnte plakativ sagen, so wird man Meister. Ich könnte dich auch fragen, welche taktische Besonderheit ist dir denn in diesem Spiel aufgefallen? Vielleicht lasse ich es einfach mal offen. Sag doch mal was zu diesem Spiel.
Ich habe mir exakt 2 Sätze dazu aufgeschrieben zu diesem Spiel. Ein 0:1 der egaleren Art und Weise. Und beide Teams neutralisieren sich aber nicht auf die schlimme Hertha Mainz Art.
Oh ja, das finde ich gut. Weil da kann, ja, ne? da kann man ganz gut ansetzen, ja.
Ja, nee, also ist Spaß beiseite. Hoffenheim gegen RB Leipzig ist eigentlich hätte ich da eher ein Offensivfeuerwerk erwartet und nicht, dass die beiden taktischen Aufstellungen sich halt wirklich so wegneutralisieren, wie man jetzt heutzutage sagt. Das war echt teilweise schwierig, wenn es dann mal in der Konferenz zu sehen war, anzugucken, weil da einfach nichts passiert ist.
Flo,
auf beiden Seiten.
Jetzt wollte ich gerade schon fragen, Flo, was steht auf deinem Zettel? Das ist natürlich albern. Flo, was ist dir in Erinnerung geblieben von diesem Spiel?
Von dem Spiel tatsächlich nichts, also außer das Tor. Ich würde gerne das ein bisschen breiter aufziehen. Ich finde es einfach schlicht und ergreifend schon beeindruckend, wie Leipzig ergebnistechnisch jetzt durch die letzten Wochen gekommen ist. Mhm. Also ja. Wenn man nochmal zurückdenken zu einem Zeitpunkt, wo sie gegen Paris verloren haben in der Champions League und wo dann einem nicht so klar war, kommen sie in der Champions League überhaupt weiter? Jetzt steht dann das Spiel bei Bayern noch auf dem Plan. Da werden sie wahrscheinlich verlieren und so war irgendwie so die Ausgangslage und dann gewinnen sie aber in Istanbul noch last minute, spielen in München 3-3, gewinnen zu Hause mit einem Kraftakt 3-2 gegen Man United und siehe da, plötzlich nach diesen drei Spielen mit ganz vielen Toren schlagen sie Werder Bremen 2-0 und schlagen Hoffenheim 1-0 und stehen jetzt in der Tabelle als einziges Team noch unter 10 Gegentore da, das heißt, die Defensive funktioniert. Gefühlt Ausbaustufe im Vergleich zum letzten Jahr gewinnen sie dieses Jahr die Spiele, die sie letztes Jahr alle noch unentschieden gespielt haben. Also wenn wir über Mannschaften reden, die vielleicht so im Gesamtverbund einen Schritt im Vergleich zum letzten Jahr nach vorne gemacht haben, dann muss man neben Leverkusen, finde ich, auf jeden Fall auch Leipzig nennen. Vor allem unter der Ansicht, dass man sagt, dass sie wirklich diese Doppel- oder Dreifachbelastung echt gut souverän wegstecken. Und dann eben so ein Spiel in Hoffenheim dann einfach auch am Ende gewinnen mit 1-0. Wo wir dann am Ende da sitzen und sagen, ja, 4 Torschüsse, 6 Torschüsse, nicht so geil, aber halt gewonnen. Und das zählt halt in der Endabrechnung irgendwie. Und da muss ich Leipzig wirklich ein Kompliment machen. Die haben da gute Säulen auch im Team, die dann in so einem Spiel dann auch wieder den Unterschied machen. Sabitzer und Paulsen waren da, glaube ich, am Tor beteiligt. Mhm. Ja, die sind mit dabei und diese stehen jetzt auch nicht umsonst, glaube ich, 5 Punkte vor Dortmund mit Bayern und Leverkusen in Schlagdistanz in den Top 3.
Ja, momentan. Absolut.
Es waren ja nicht mal Torschüsse, es waren ja nur Schüsse. Also das darf man ja nicht vergessen.
Ja, Torschüsse waren es, glaube ich, 2-2, wenn ich es mir richtig...
Ja,
2-3, okay.
Was ich tatsächlich bei dem Spiel noch so ein bisschen interessant fand, war, dass man gesehen hat... wie sich so ähnliche Ansätze, nämlich dieses frühe Anlaufen und dieses frühe Gegenpressen halt so wirklich neutralisiert und wo dann wirklich so, wenn in der Mitte nicht wirklich viel passiert und eher Ballverluste passieren, dass da einfach nichts aufgebaut werden kann. Und das war echt so ein taktisch anspruchsvolles Spiel, würde ich das jetzt mal freundlich formulieren.
Ja, fand ich auch. Also und ich fand vor allem dafür, wie wenig dann quasi gezeigt werden konnte von diesem Spiel, war es trotzdem ein intensives Spiel. Also es war jetzt nicht so, dass die beiden Mannschaften da dieses Unter-der-Woche-Spiel irgendwie nicht mit einer geistigen und körperlichen Frische angegangen wären, sondern die sind ja alle auch in dem Rhythmus und die haben sich schon ganz gut gegeben im gegenseitigen hohen Anlaufen. Und dann hatte Leipzig das, man könnte sagen, glücklichere Ende auf der anderen Seite, vielleicht aber auch dann tatsächlich das Ende mit mehr Qualität, weil Hoffenheim hatte Chancen, Hoffenheim hatte sogar mehr große Chancen. Also Baumgartner hat die Riesenchance auf den Ausgleich, Adams hatte die große Chance für die Führung nach einem Freistoß oder kurz ausgeführte Ecke, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, am zweiten Pfosten köpft er vorbei. Und einmal hat er eben Gulaschi auch sehr gut gehalten. Das ist eine Qualität, die bei Leipzig immer schnell untergeht. Dann hat Leipzig viel dann letztlich dann doch noch irgendwie verteidigt bekommen und hat eben vorne seine Chance gemacht. Und das kann man eben, da kann man genau die gleiche Qualitätsdiskussion führen, die wir bei Bayern gegen Wolfsburg vorhin hatten. Da gibt es dann quasi zwei Antworten drauf, je nach eigenem Gusto eben, dass man sagt, gut, ist eine Qualitätsfrage oder eine Glücksfrage. Und in diesem Spiel würde ich aber tatsächlich sagen, bei Hoffenheim hast du gesehen, das ist genau das, was Hoffenheim in dieser Saison fehlt. Und Hoffenheim hat ja durchaus einige Probleme. Also Hoffenheim, 3 Siege erst, 3 Unentschieden. Jetzt, das war jetzt schon die 6. Niederlage. Man liegt mit 12 Punkten auf Platz 13. Wir müssen jetzt nicht immer gleich bei jeder Mannschaft, die unten drin hängt, das Abstiegskampf-Thema aufmachen. Aber es kann sich noch ergeben für Hoffenheim. Das ist keine Grundkonstante, dass Hoffenheim da unten rauskommt. Und dann werden wir auch drüber sprechen, dass bis auf Kramaric eigentlich niemand in diesem Kader die Qualität hat, in jedem Spiel das Gros seiner Chancen zu verwerten. Und Kramaric hatte auch einen schlechten Tag gegen Leipzig. Und dann verlierst du nämlich auch dieses Spiel wieder mit 0-1, dann so, dass man dann in der näheren, in der Detailbetrachtung kannst du bei vielen der Niederlagen, also zum Beispiel sogar auch beim 1-4 in Leverkusen jetzt, kannst du im Detail drauf gucken, kannst sagen, ah, da hatte Hoffenheim auch ein bisschen sein Pech und manchmal spielt der Schiedsrichter mit rein, manchmal noch andere Elemente. In Summe summiert sich das aber auf und das ist schon ein Muster von Hoffenheim. Ich finde, die haben ein klares Problem damit, ihre Chancen, die sie sich eigentlich immer ganz gut herausspielen, muss man sagen. Sessegnon hatte offensiv ein paar ganz tolle Aktionen, defensiv leider ein paar nicht ganz so tolle. Aber sie nutzen die Chancen zu selten in der Bundesliga, muss man sagen. Das scheint schon langsam zum Problem zu werden.
Ich glaube, Hoffenheim ist einfach mit das größte Opfer dieses eng getakteten Spielplans und dieser Dreifachbelastung. Und das schlägt sich, glaube ich, am Ende dann halt auch wirklich dann vorm Tor schlicht und ergreifend nieder. Also wenn du nicht mehr die mentale Frische hast, wenn du nicht mehr die Konzentrationsfähigkeit hast, wenn du so ein bisschen durch bist, dann wird es am Ende auch schwierig, dann wirklich die Tore auch zu machen. Und die hatten viel mit Europa League viel zu tun, viel zu reisen. Die hatten immer wieder Probleme mit Verletzungen. Die hatten mal Corona zwischendurch. Mhm. Und ich finde es gut, wie Hoeneß sich ja auch immer wieder Neues überlegt. Jetzt gestern musste er, glaube ich, auch die Abwehr wieder umstellen und so. Also das ist wirklich, die tun und machen. Ich vermag da auch keinen großen Vorwurf irgendwie zu machen oder irgendwo einen Ansatz zu finden, wo ich sage, ah, das ist aber wirklich schlecht, was sie da machen. Ja, das ist wirklich, glaube ich, am Ende die Belastung und dann eben auch die Kaderdichte, die haben zwar so 18, 20 Spieler schon auf ähnlichem Niveau, aber da ragt jetzt eben auch keiner wirklich heraus und das macht jetzt keiner so, oder nicht so 3-4 Spieler, wo du sagst, die haben jetzt einen enormen Schritt nach vorne gemacht, sondern das ist alles so ein bisschen so eine Hoffenheim. Ich will jetzt nicht Suppe sagen, das klingt so negativ. Aber die tun sich einfach schwer und stehen jetzt deswegen irgendwo auch verdient, eben mit 3-3-6, eher im hinteren Feld der Tabelle. Aber ich glaube, das wird sich in der Rückrunde dann nochmal entzerren, weil sie einfach besser sind. Und wenn man auf die Ergebnisse guckt, die haben halt gegen Leipzig, Leverkusen verloren, gegen Wolfsburg, Dortmund, das sind halt auch alles Mannschaften, die jetzt vorne mitspielen und gegen Frankfurt, glaube ich, noch verloren.
Genau.
Und ja, also ich glaube, das wird sich noch entzerren, die werden noch nach oben durchmarschieren, auch wenn sie dann halt auch nicht mehr in 6 Wochen 6-mal noch Europa League spielen zwischendrin, so.
Und man muss noch dazu sagen, zur Detailbetrachtung dieses Spiels gehört, dass im Moment des 0-1 war gerade Kevin Vogt nicht auf dem Feld. Und das hat man bei der Zuordnung gesehen. Also das war eine Flanke von Angelinho mal wieder. Und die konnte Sabitzer unbedrängt auf Yusuf Pausen ablegen, der völlig frei stand, zu der dann Adams, glaube ich, noch versucht hat hinzukommen, aber auch nicht mehr die Chance hatte. Also das war auch ein klares Zuordnungsproblem da in der Zentrale, wo man dann auch sagen muss, ja gut, daran. Das ist halt dann schlecht, wenn in dem Moment dein Innenverteidiger gerade behandelt wird. Das ist dann eben wie schon so manche andere Sachen in dieser Saison, die ich ja schon so ein bisschen angedeutet habe, dann vielleicht auch einfach dann doch mal Pech. Für Hoffenheim geht es jetzt weiter in Gladbach und für Rasenballsport Leipzig geht es jetzt weiter zu Hause gegen den 1. FC Köln und dann in Augsburg im DFB-Pokal. Das DFB-Pokalspiel von Leipzig wurde nicht verlegt, anders als die beiden Spiele von Bayern und Leverkusen. Wenn wir uns mit den Top-Mannschaften befassen, dann müssen wir auch über Borussia Dortmund sprechen, dann wollen wir über Borussia Dortmund sprechen, denn da hat sich ja einiges getan. Es war das erste Spiel unter dem neuen Trainer Edin Terzic bei Werder Bremen und dieses Spiel gewinnt Dortmund mit 2-1 nach Toren von Guerrero und dann einem Strafstoß von Reus mit entsprechendem Nachschuss. Zwischendurch hatte Möwald das 1-1 erzielt und Dortmund war in einigen Chancen an Pavlenka gescheitert, bevor dann genau jener Pavlenka den Strafstoß verursacht hat. Flo, lass mal mit Dortmund beginnen. Hast du schon Veränderungen am BVB unter Terzic erkennen können?
Jein. Also ich fand es erstmal interessant, dass er 10 der 11 Spieler aufgestellt hat, die 5-1 gegen Stuttgart verloren haben. Mhm. Also eigentlich gefühlt nichts geändert, aber doch also und dann hat er halt Chan rausgenommen und Moukoko gebracht. Das klingt halt witzig, weil er einen Innenverteidiger rausnimmt und einen Stürmer bringt und alle anderen 10 sortiert er irgendwie anders auf dem Platz um. Also er hat dann auch umgestellt von Dreierkette auf Viererkette. Ich glaube, er wollte einfach auch ein bisschen mehr Stabilität dadurch haben, durch so eine 0815-Aufstellung. Aber rein spielerisch wirkte das auf mich für eine Mannschaft, die nach so einem wirklich, wirklich harten Rückschlag dieses Ergebnis hat wirklich die nachhaltig, glaube ich, so ein bisschen verstört. Und auch die Entlassung von Favre hat die Mannschaft ganz schön mitgenommen. So eine Mannschaft, die erstmal wieder zurück zu den Basics muss. Und sich dann über so Begriffe wie Einheit und alle zusammen und Geschlossenheit, mannschaftliche Geschlossenheit, dann wieder in so ein Spiel beißt und versucht, mit den einfachen Dingen zum Erfolg zu kommen. So ein bisschen wie es Bayern eigentlich auch letztes Jahr gemacht hat nach dem 1-5 in Frankfurt und der Entlassung von Niko Kovac. Da war dann das nächste Spiel, das erste unter Hansi Flick, glaube ich, das 2-0 gegen Olympiakos Piräus, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und das war echt so Planquadrat A, so ein bisschen. Also das war ganz, 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 ganz dröge Hausmannskost. Und so ein bisschen hat mich das bei Dortmund auch dran erinnert. Das Spiel musst du nicht gewinnen, aber du gewinnst es am Ende, weil Pavlenka eine wahnsinnig dumme Aktion im Strafraum begeht, nämlich nachdem er den Ball aus den Händen patschen lässt, will er nachsetzen, weil er das halt einfach den Ball nicht richtig gefangen hat und rumpelt dann in Akanji rein und provoziert so einen Elfmeter, den er dann ja auch noch hält, aber dummerweise so, dass er Reus ihn so hinlegt, dass der ihn dann im Nachschuss dann easy verwandeln kann. Also es war dann auch schon ein bisschen glücklich für Dortmund am Ende, aber das, was die Mannschaft gebraucht hat, das, was auch der Trainer gebraucht hat, den ich jetzt so in der Ansprache für ein erfrischendes Element halte und für einen gut gesetzten Gegenentwurf zu dem doch sehr drögen Lucien Favre. Seine letzte Pressekonferenz ist mir da noch in sehr, sehr guter Erinnerung, als man sich quasi hinsetzte und sagte, ja, ich weiß nicht, wir kommen gerade erst aus dem Moskau und weiß nicht, wie es mit verletzten Spielern, weil habt noch nicht gesehen, wir trainieren nachher erst. So, danke dann für diese Pressekonferenz, also BVB-Pressekonferenzen, da könnte ich eine eigene Sendung drüber machen. Können alle weg. Aber ja, von Terzic kriegt man da schon so ein bisschen mehr, hat er dann auch so erklärt und hat dann auch so taktische Dinge noch erzählt, wie er sich das vorstellt, jetzt auch nach dem Spiel. Also sehr, sehr unbedarft, aber auch sehr erfrischend und sehr offen. Und ich glaube, dass sie mit dem ganz gut fahren könnte, die nächsten Wochen und Monaten.
Nele, wie hat dir diese Partie gefallen?
Ich muss leider zugeben, dass es für ganz, fand ich, ein ziemlich gutes Fußballspiel war. Also ich fand Werder die ersten 10 Minuten, naja, 20 Minuten unfassbar, unfassbar gut. Und die haben stark aufgespielt. Und man hat gerade nach der letzten Saison, wo man dann an Kofeld festgehalten hat, und hatte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass man sich so gegen einen angeschlagenen BVB präsentiert. Mhm. Ich fand es ziemlich gut, wie Osako früh auf Witzel geht und den quasi so ein bisschen aus dem Spiel nimmt. Was halt das Problem von Bremen schon immer war und wahrscheinlich auch immer noch ist, ist die Offensive. Da fehlen nämlich die Ideen. Und dann, wie ihr das ja so schön ausgeführt habt, schießt Pavlenka einfach einen Bock und dann verlierst du halt 1-2. Und das ist so, das fand ich, war dem Spielverlauf der ersten 10, 15, 20 Minuten nicht gerecht, weil Bremen da für mich wirklich eine erstaunlich gute Leistung gezeigt hat. Mhm. Auch wie mit dem Ansturm, ich sag mal, mit dem Ansturm von den Dortmundern auf das Bremer Tor umgegangen wurde, also diese erste Torschuss von Moukoko direkt zum Anfang. Das kann auch schon mal einschüchternd wirken auf eine Mannschaft wie Bremen, würde ich sagen. Aber ja, also das ist ein gerechtes 1-2, wie ihr das schon gesagt habt. In Bremen fehlt einfach offensiv die Ideen. Und dann kommt halt auch noch, was heißt Pech? Also als Pavlenka so rausgegangen ist, hab ich meinen Laptop angeschrien und gefragt, was machst du denn da?
Ja.
So, weil das ist so, ich weiß nicht, was, wahrscheinlich ist ihm dann nichts durch den Kopf gegangen, weil das war so echt so, man sich, ich habe selber beim Tor gestanden, so dass das sind dann hinterher die Sachen, wo du denkst, so, verdammt, was habe ich eigentlich getan?
Überkompensieren eines Fehlers vorher. Das hat man ja auch manchmal, wenn jemand einen Zweikampf knapp verliert, dann selbe der beim nächsten so rein, dass er
geht. Ja, voll. Also, ja.
Es ist halt, ich bin hin und her gerissen bei dieser Partie. Also wenn wir jetzt mal kurz bei Werder bleiben. Also es stimmt, dass Werder Dinge gut gemacht hat. Zwischendurch hat Werder gute Angriffe nach vorne gespielt. Ich finde, dass man genau Witze sehr gut aus dem Spiel genommen hat. Bellingham, also ehrlicherweise die Sechser weiter ein Problem bei Dortmund, auch in diesem Spiel. Das hat man gesehen. Man hat relativ häufig von den Innenverteidigern direkt den Ball auf Osako gespielt. Untypisch häufig. Also man hatte auch ganz interessanten Zonen den Ballbesitz. Aber vor allem in der zweiten Halbzeit hat Dortmund Werder schon, finde ich, kalt gestellt. Und klar ist die Art und Weise, wie das 2:1 fällt, unglücklich aus Werder-Sicht und ein bisschen glücklich aus BVB-Sicht. Es gab aber ja auch andere Chancen, die vorher Pavlenka toll pariert hat. Also es kam jetzt nicht aus dem Nichts, dieser Rückstand. Und ich empfinde schon Vibes, die mich an die letzte Saison erinnern. Minus die Standardtore. Also das ist das Einzige, was, wenn sie jetzt auch noch wieder anfangen, ständig Gegentore nach Standards zu kassieren, dann ist das wirklich erstaunlich ähnlich zur letzten Saison. Du beginnst mit zwei Siegen an der Niederlage, dann hast du diese 1:1-Serie und jetzt die letzten Ergebnisse, 3:5 in Wolfsburg, 1:2 gegen Stuttgart, 0:2 in Leipzig, jetzt 1:2 gegen Dortmund. Das waren natürlich auch schwere Gegner. Ich würde da Stuttgart auch durchaus mit reinrechnen, weil die ja als Mannschaft der Stunde gelten können, wo du nicht mit viel rechnest. Und ich weiß noch, dass wir genau vor 4 Schlusskonferenzen haben wir darauf noch hingewiesen, haben gesagt, na, jetzt muss man mal gucken, wie das so wird. Es ging ja eigentlich mit dem Bayern-Spiel sogar schon los, wo man ja noch einen Punkt geholt hat. Aber Werder hat schon echt im Grunde noch dieselben Probleme wie letztes Jahr. Da kommen auch wieder Verletzungen mit rein. Klar, also Sargent Osako ist eine andere Spitze, als wenn dann Füllkrug spielen können würde. Aber wenn nicht Augustinsson was gemacht hat in diesem Spiel oder wenn man es geschafft hat, nach einem Ballgewinn sehr schnell vertikal zu spielen, da gab es viele direkte Duelle gegen die letzte Abwehrreihe von Dortmund, weil die eben auch mit mehr Risiko gespielt haben in dieser Partie, dann ging da sehr wenig, muss ich sagen.
Ich glaube, als Werder Bremen muss man sich jetzt schon irgendwie dieser Realität stellen. Und ich glaube, der in Anführungszeichen gute Saisonstart hat noch den einen oder anderen so ein bisschen, oder der ein oder andere hat eher noch den guten Saisonstart im Kopf als die Tatsache, dass sie in dieser Saison nur gegen Schalke und gegen Bielefeld gewonnen haben. Und gegen alle anderen eben entweder 1:1 gespielt oder verloren. Und wirklich dieser Abwärtstrend, 2 Siege, dann 5-mal 1:1 und jetzt 4 Niederlagen. Ich glaube, sehr wichtiges Spiel jetzt gegen Mainz. Ja. Also, das ist ja jetzt noch der dritte im Bunde der richtig schlecht performenden Abstiegskandidaten. Wenn sie jetzt gegen Mainz nicht gewinnen, dann müssen sie sich wirklich mit der Realität auseinandersetzen, dass sie eben wirklich nicht besser sind als eine Mannschaft, die nur gegen Bielefeld und gegen Schalke gewinnt und gegen alle anderen nicht. Und das ist interessant oder wird spannend zu sehen sein, ob sie sich dieser Realität wirklich gewahr sind. Und wie das jetzt gegen Mainz aussieht. Also interessantes Spiel, doch. Mhm.
Und noch ein Wort zu Dortmund. Also das Spiel konnte ich über 90 Minuten sehen. Also man hat deutlich vertikaler gespielt als in den letzten Spielen unter Favre, hatte aber deswegen auch viele 1-gegen-1-Duelle in der letzten Kette. Die hat man aber halt mehrheitlich gewonnen, deswegen wurde das nicht bestraft. Was noch ganz wichtig war, wie sich Reus hat eingebunden hat im Spielaufbau. Der hat sich immer wieder fallen lassen, aber dann musste er oft querspielen oder ins Dribbling gehen. Also es haben noch so die Läufe in die Tiefe gefehlt. Sancho auch irgendwie, ja gut, Sancho generell ja über die letzten Wochen hinweg, da fehlt es einfach an ein paar Dingen. Und was mir in dieser Partie ganz deutlich aufgefallen ist, in der Druckphase in der zweiten Halbzeit, Bellingham und Witze, ich weiß nicht, ob es eine Ansage war, um abzusichern, oder ob es einfach Verunsicherung noch war aufgrund der Vorgeschichte dieser Partie, aber wie selten die nachgerückt sind und sich wirklich mal im Rückraum als Passoption angeboten haben, zum Beispiel eben für einen Reus, das war schon echt erstaunlich, weil nämlich da Werder auch wirklich einige Lücken gelassen hat, gerade als dann Möwald ausgewechselt worden war. In der 66. Minute war das schon der Fall. Also da lag ganz schön viel Platz manchmal offen, den Dortmund auch einfach nicht bespielt hat. Ich denke, das wird so einer der Punkte sein, auf den hingewiesen wird vor dem nächsten Heimspiel gegen Union Berlin. Auch nicht die einfachste aller Aufgaben, bevor man dann gegen Eintracht Braunschweig in Braunschweig dieses Fußballjahr beendet, aus Sicht von Borussia Dortmund.
Und vor allem, weil die ja zu Hause wirklich schwach sind. Also, aber nee, die spielen in Berlin, ne? Dortmund.
Nee, sie spielen zu Hause gegen Berlin. Also das ist, genau, die Heimspiele, da haben wir ja das 2-3 gegen Bayern, okay gut, bisschen unglücklich, aber eben 1-2 gegen Köln, 1-5 gegen Stuttgart. Das ist ein Thema bei Dortmund gerade. Überhaupt dieses größere Thema, wie beeinflusst Corona die Bundesliga?
Spielen trotzdem auswärts.
Da kann man inzwischen...
Die spielen zweimal hintereinander auswärts.
Ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Das ist ganz schwach, lieber Herr Ost.
Also wahrscheinlich ist es für Dortmund besser, jetzt in Berlin zu spielen als zu Hause.
Ja. Ja, wahrscheinlich wirklich. Werder spielt jetzt, also laut meinen Notizen, zweimal auswärts, einmal in Mainz und dann noch in Hannover im DFB-Pokal. Also in der Regel stimmt das eigentlich, was ich mir aufschreibe, aber gut. Es ist, auch für mich muss dieses
Fußballjahr
jetzt einfach mal vorbeigehen. Das sind die nächsten beiden Partien. Dortmund liegt auf Platz 4 mit 22 Punkten durch diesen Dreier. Werder haben wir vorhin schon angesprochen. 11 Punkte, damit 4 Punkte Vorsprung vor Bielefeld. Wir haben es ja gerade ganz gut eingeordnet, wie ich finde. Und dann kommen wir zu einer Partie. Da hätte man vor der Saison vielleicht gedacht, naja, das ist so unteres Tabellendrittel. Und jetzt spielen da nach dem Spieltag Platz 6 gegen Platz 7 gegeneinander, nämlich der VfB Stuttgart gegen eben den ersten FC Union Berlin, über den wir gerade indirekt schon gesprochen haben. Und es sah lange nach einem souveränen Sieg von Union in Stuttgart aus, nach Toren von Friedrich in der 4. Minute nach Freistoß und Avoni in der 77. Minute. Aber dann kam Sasa Kalajdzic, in der 80. Minute wurde er eingewechselt und konnte noch zweimal treffen. Einmal in der 85. nach Ecke und dann in der 90. nach einem langen Ball. Nele, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
Ich fand, das war ein erstaunlich gutes Fußballspiel für ein 2-2. So, das ist ja dann, der VfB ist relativ langsam in die Partie reingekommen. Ich glaube auch so ein bisschen geschockt, dass Union doch Fußball spielen kann. ja, das darf man ja. Ja, also wir haben das ja vorhin schon angesprochen. Der VfB ist eigentlich so ein bisschen mit die Mannschaft der Stunde. So. Die haben Favre rausgekegelt und spielen eigentlich einen sehr, sehr guten Fußball, muss man doch einfach sagen. Union hat den VfB wirklich in die Bedrängnis gebracht und hat sehr stabil gespielt. Also irgendwie kann ich es nachvollziehen, wenn man so ein 1-5 gegen Dortmund spielt, dass man dann danach erstmal so ein bisschen, dass der Adrenalinrausch dann irgendwann mal nachlässt und dass die Aufgaben, die dann kommen, vielleicht nicht ganz so ernst genommen werden. Das hatte ich zumindest auf Stuttgarter Seite mir so ein bisschen aufgeschrieben. Die ersten 45 Minuten von Union waren richtig gut. Die haben die Räume richtig zugemacht und Stuttgart hatte einfach wenig Chancen und konnte einfach nicht das machen, was sie sonst machen, nämlich einfach ihr Spiel aufdrängen. Generell war es ein sehr behäbiges Spiel von Stuttgart. Dann kam diese Rudelbildung in der 54. Minute und bis zur Einwechslung von Kalajdzic hätte ich gesagt, okay, Union gewinnt das Ding und dann ist es durch. Aber dann kommt Matarazzo und bringt diesen Joker. Das ist einfach so, das sind so Spiele, weswegen ich dann am Ende sage, okay, es macht doch manchmal ein bisschen Spaß, Fußball zu gucken. Weil man mit sowas wirklich nicht rechnet. Weil Union hat das Spiel auch kontrolliert und haben es gut gemacht. Und dann kommt halt einfach ein Trainer mit einer guten Idee und sagt halt, hier, der Kalajdzic, der kann was. Und Er konnte was.
Und der Dosenöffner war eine Standardsituation. Das gehört zum Fußball eben auch mit dazu. Und das wüsste ja niemand besser als Union Berlin selbst, die ja selber durch diesen wunderschönen Kopfball, allerdings auch mit leichtem Mismatch, Marvin Friedrich im direkten Duell mit Endo, da hätte man vorher jetzt bei den Buchmachern auch nicht viel Geld zurückbekommen, wenn man darauf gewettet hätte, dass er das Kopfballduell gewinnt. So war ja Union in Führung gegangen. Flo, was ist dir aus dieser Partie hängen geblieben?
Ja, also zum einen der Effekt, dass für Stuttgart natürlich die Bäume nach so einem 5-1 gegen Dortmund noch nicht in den Himmel wachsen, einfach aufgrund der juvenilen Art dieser Mannschaft, die einfach, also für mich ist es einfach eine U23 mit ein paar Sidekicks. Also ich glaube, außer Castro und Endo, die dürften über 25 gewesen sein. Und ansonsten waren das alles U25-Spieler und halt viele U23. Dann kommen mit Kalajdzic und Koulibaly auch noch zwei jüngere Spieler rein und U23. Also für mich war es in Anführungszeichen fast klar, dass es schwierig wird, für Stuttgart das Spiel zu gewinnen. Du merkst dann halt auch gewisse Nachlässigkeiten, also wie sie den Berliner den 0-2 offen stehen lassen, wie sie die Flanke zulassen. Das ist dann noch so ein bisschen naiv und noch nicht so ganz fertig verteidigt. Aber unterm Strich ist es wirklich erfrischend, wie sie spielen. Und ich finde einfach zwei Sachen bemerkenswert. Einmal, dass sie wirklich besser spielen als in der zweiten Liga. Finde ich sehr bemerkenswert, weil letztes Jahr das wirklich ganz, ganz schlimm war, phasenweise. Und am Ende ja eigentlich nicht Stuttgart aufgestiegen ist, sondern die anderen nicht aufgestiegen sind. Also das, weil es halt Hamburg und Heidenheim hinten raus dann eher die Punkte haben liegen lassen und Stuttgart irgendwie so ein bisschen wie die Jungfrau zum Aufstieg gekommen ist. Und zum anderen finde ich bemerkenswert, dass einfach Spieler, die beim VfB schon, obwohl sie jung sind, einfach Probleme hatten und vielleicht sogar teilweise schon beschimpft wurden von den eigenen Fans oder schon als Fehleinkäufe abgestempelt wurden, dass die Zeit bekommen haben, sich zu entwickeln, stellvertretend Borna Sosa und auch Nicolas Gonzalez, die jetzt wirklich Stützen dieser Mannschaft sind oder einfach sehr gute Leistungen in der Bundesliga, nicht konstant gute, aber gute Leistungen in der Bundesliga zeigen und damit auch ja, die Einkäufer beim VfB bestätigen. Und ich muss sagen, sehr guter Job von Hitzlsperger, aber auch von Mislintat, wie sie diese Mannschaft zusammengestellt haben. Und es erinnert so von der Zusammenstellung, gar nicht mal vom Fußball, aber so von der Altersstruktur ja schon so ein bisschen an die jungen Wilden. Und auch von den Ergebnissen her, dass sie da wirklich auch mal für eine Überraschung sorgen können und wirklich befreit aufspielen. Und es macht schon Spaß, finde ich, den VfB anzuschauen. Und Union Berlin ist mittlerweile eine Mannschaft, um das irgendwie in zwei Sätzen zu sagen, die da oben mitspielen kann, auf den Plätzen 5 bis 9 und das auch Tag ein, Tag aus gegen jede Mannschaft zeigen und bestätigen kann. Deswegen auch ein interessantes Matchup mit Dortmund jetzt am Freitag schon. Die
Wie wir ja
Glaubensfrage
alle
gestartet.
wissen, an der alten Försterei. Hier stehen sie bei mir auch als Heimspiel drin, die Dortmunder. Also zumindest ein Teil meiner Notizen ist dann wenigstens korrekt. Ja, und vor allem, wenn du den Vergleich machst zwischen Zweitliga VfB Stuttgart zu Erstliga VfB Stuttgart, dann finde ich das bei Union Berlin noch krasser. Also auch auf Grundlage dieses Spiels. Fischer hatte nur 5 Feldspieler und 2 Torhüter dabei. Union hat große Verletzungsprobleme, viele Muskelverletzungen auch. Das wird definitiv ein interessantes Thema sein, ob man das im Laufe der Saison noch in den Griff bekommt oder ob das ein roter Faden dieser Saison sein würde, denn so wirklich eine Pause gibt es ja jetzt nicht. Aber wenn wir uns mal vergleichen, das war ja die Relegationspartie vor 2 Jahren, wenn wir einfach mal gucken, den Fußball, den Union Berlin damals gespielt hat und den Fußball, den man jetzt gespielt hat, das sind im Grunde, obwohl es noch personelle Überschneidungen gibt, zwei verschiedene Mannschaften gewesen. Das ist nicht mehr der lange Ball auf Anderson und im Rückspiel hat man ja das zwar ganz gut verteidigt, aber das war ein kollektives Zittern, weil Stuttgart da gefühlt 95% Ballbesitz hatte. In der Partie hast du gesehen, was Union Berlin sogar unter widrigen Umständen, vielleicht dann auch ein bisschen getragen von den bisherigen Ergebnissen, einfach zu leisten imstande ist. Also nicht nur, dass man 2 zu 0 führt, sondern auch die Art und Weise. Avonie, tolle, der hat einfach tolle Bewegungen drin, der hat eine super gute Ballverarbeitung. Der erste Kontakt von ihm ist einfach sehr gut. Dann hat man mal untypischerweise 2 Gegentore hergegeben. Also das eine war gar nicht so untypisch. Interessanterweise hat Union jetzt schon das 5. Tor nach Standardsituation kassiert, was insofern bemerkenswert ist, dass oft eigentlich die Mannschaften, die offensiv gut sind beim Verwerten von Standardsituationen, sie meist auch gut verteidigen. Bei Union klafft das aktuell noch auseinander, könnte aber auch eine Momentaufnahme sein. Aber Union hat ja auch nochmal beim Stand von 2-2 sich eine riesige Chance zum 3-2 herausgearbeitet, und zwar einfach über ein schönes Aufbauspiel, über flache Bälle, die nach vorne gespielt werden. Über, also Trimmel und Lenz sind ja sowieso relativ schlau darin zu entscheiden, ob die Hereingaben in den Rückraum kommen sollen, an den ersten Pfosten oder an den zweiten Pfosten. Das folgt eigentlich relativ, also entweder ist es sehr gutes instinktives Handeln oder es gibt da klare Ansagen, wer wann wie anläuft, in welcher Situation. Also Union hat eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht, auch wenn natürlich ein paar Dinge ein bisschen positiver gerade noch aussehen, als sie vielleicht sein werden, wenn die Hinrunde abgeschlossen ist, also die eigentliche Hinrunde, denn es kommen als Gegner eben noch Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig. Also das wird sich sehr wahrscheinlich noch ein bisschen einnivellieren. Ich glaube nicht, dass wir dann noch über den Tabellensechsten sprechen, aber ist ja völlig egal. Davon abgesehen ist die Entwicklung. Ja gut, genau, man kann es auch gar nicht sagen. Das stimmt und das sagt ja schon alles aus. Aber was ich eben sagen will, ist diese Transformation von Union Berlin im Vergleich zum Spiel, zu der Spielart des letzten Jahres, die finde ich wirklich bemerkenswert. Und das haben noch nicht so viele geschafft.
Die Klammer ist gut gesetzt mit dem 2-2 im Relegationsspiel gegen VfB. Jetzt zu dem 2-2 beim VfB. Also same, same, but very different. Aber gilt halt auch für den VfB. Also
ja, stimmt, genau, genau.
Die haben damals auch ganz anders gespielt, als sie jetzt spielen. Und ja, auch zwei gute Positivbeispiele, glaube ich, in der Bundesliga dieses Jahr neben Leipzig und Leverkusen, die ich für mich schon, für meinen Teil genannt habe. Also zwei Überraschungen.
Definitiv. Und sie teilen sich ja auch die Bilanz. Platz 6 Union, Platz 7 Stuttgart. Beide haben 4 Siege, 6 Unentschieden, 2 Niederlagen. Damit haben beide auch 18 Punkte und auch die Tordifferenz unterscheidet sich tatsächlich nur um ein geschossenes und ein kassiertes Törchen. Ansonsten ist alles gleich bei diesen beiden Mannschaften. Außer das weitere Programm. Das wäre dann nämlich tatsächlich auch seltsam. Der VfB spielt nämlich nicht gegen Dortmund jetzt zu Hause. Das macht ja Union, die dann danach auch noch zu Hause gegen Paderborn im DFB-Pokal spielen. Der VfB Stuttgart reist nach Wolfsburg und spielt dann zu Hause gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal und kann versuchen, sich für die etwas unglückliche Auftaktniederlage in dieser Saison dann in einem anderen Wettbewerb zu revanchieren. Dann haben wir noch eine Partie zwischen Gladbach und Frankfurt, die sehr ereignisreich war. So ereignisreich, dass ich jetzt gleich nach dieser Moderation die Situation nutze, mal kurz zu schauen, was die Twins macht. Die sind nämlich bemerkenswert ruhig die ganze Zeit schon. Und Eltern wissen, da gehen die Alarmglocken an. Deswegen muss mal kurz rüber gucken. Ich sag aber noch kurz vorher, was in diesem Spiel passiert ist, und dann dürft ihr mal kurz für mich übernehmen. Gegen Gladbach führt die Eintracht schon mit 3-1 Toren. Nach 2 Treffern von Silva und einmal Barkok. Davor hatte Stindl per Freistoß das 1-0 geschossen. Aber dann ging es dahin. In der 81. Minute fliegt David Abraham mit Gelbrot vom Platz. In der 89. verursacht Barkok einen Strafstoß, den Stindl dann mit etwas Glück verwandelt. Und dann in der 95. Minute macht Lars Stindl sein drittes Tor und mal wieder hat die Eintracht eine Führung hergeschenkt und am Ende wird das dann ein 3-3. Ihr dürft jetzt darüber diskutieren, was man mit diesem Spiel anfängt. Ich bin kurz eine Minute weg und dann wieder gleich da. Flo, fang mal an.
Ah, 20 Ladies first.
Sorry.
Aber gut, ja, Frankfurt hat tatsächlich so ein bisschen gefühlt ein mentales Problem, weil sie einfach Führungen nicht über die Zeit kriegen und das aber halt auch wirklich richtig, richtig, richtig schlecht verteidigen hinten raus. Das war für mich ein klares Spiel, dass Frankfurt einfach, ja, wenn du mit 3-1 in die 88. Minute gehst, da gibt es kein Vertun, das musst du gewinnen. Und das muss dich eigentlich richtig ärgern, dass du da wirklich noch einen Punkt zulässt und oder zwei Punkte verlierst. Und ich habe das Gefühl, das ärgert bei Frankfurt aber keinen so richtig. Die hängen so ein bisschen, so mental, so ein bisschen in den Seilen, habe ich so den Eindruck. Und wissen nicht so richtig so dieses, so ein bisschen so eine Sinnkrise. Eine Mannschaft in der Sinnkrise, weil sie halt einfach weiß, nur wenn alles richtig, richtig krass aufgeht, dann sind wir am Ende vielleicht mit ganz viel Glück Fünfter oder Sechster. Und wenn halt das alles nicht so gut läuft, dann spielen wir halt irgendwie um Platz 7 bis 13. Und diesen, warum das alles, das merkt man, glaube ich, in so Spielen wie gegen Gladbach dann auch, wie sie da performen.
Ich, Ich verstehe voll, was du meinst. Die Eintracht hat ja nicht nur 3:1 geführt, sondern die hatten ja sogar noch Chancen, auf 4:1 zu erhöhen teilweise. Also das ist der Punkt, an dem ich tatsächlich auch ein bisschen mitverzweifle, wenn ich Eintracht-Spiele gucke, wo ich mir dann auch so denke, wo ich jeden Fan verstehen kann, der einfach nur den Kopf schüttelt über die Art und Weise, wie Eintracht Frankfurt mit Führungen umgeht. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch festhalten, dass Gladbach sich unfassbar stark zurückgekämpft hat. Also gut, dann kommt natürlich auch wie immer in der Bundesliga ein bisschen Glück dazu. Aber über 70 Minuten war die Eintracht einfach die bessere Mannschaft, drückend am Ball und spielbestimmend und bringt es dann halt nicht über die 90 Minuten. Und das ist eben, das hat man jetzt in den letzten Spielen vor allem bei der Eintracht gesehen, die schaffen es nicht, diese Spiele auch zu gewinnen. Und da liegt ein bisschen der Hase im Pfeffer, warum die Eintracht nicht weiter oben mitspielen kann und wird in dieser Saison, würde ich jetzt sagen.
Die sind ja wie Bremen jetzt, glaube ich, 9 Spiele ohne Sieg. Und ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, da, ja, es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Ich finde Hinteregger, sage ich schon, Hütter hat das ganz schlau gemacht, hat, glaube ich, 3 Ex-Gladbacher aufgestellt, wollte da, glaube ich, auch nochmal so einen Reiz setzen. Die haben auch ganz gut performt mit Younes, So und wer war der dritte? Ja gut, Hinteregger hat auch mal in Gladbach gespielt, gut. Aber Younes bringt der Mannschaft auch ein bisschen was oder bringt da was mit rein. Die Tore oder wie Frankfurt zur 3-1-Führung kam, fand ich auch sehr zielstrebig. Also,
sehenswert auch.
Ja, sehenswert auf jeden Fall. Also klar, hin oder her, Ball muss ruhen oder auch nicht beim zweiten Tor, aber dieser lange Pass auf Silva, wie er den dann reinmacht, gut, Fußabwehr, Jan Sommer wäre vielleicht angezeigt gewesen. Und das 3-1 von Ayman Barkok war, glaube ich, der schönste Treffer an dem Spieltag.
Absolut, unterschreibe ich sofort.
Auch wenn das natürlich auch sehr schlecht verteidigt war von Gladbach. Also die können nach wie vor was, die Frankfurter. Auch wenn Kostic auf dem Platz steht, ist das immer nochmal eine ganz andere Mannschaft. Aber es reicht halt irgendwie nicht, um 3 Punkte einzufahren. Und das liegt, glaube ich, nicht an der Qualität der Mannschaft, sondern so ein bisschen an so weicheren Faktoren, habe ich so den Eindruck zumindest. Und ich sehe Frankfurt-Fans so ein bisschen ungläubig immer auf diese Ergebnisse schauen und sich denken, ach, was zur Hölle? Was ist denn da eigentlich schon wieder passiert? So, und diesen Eindruck kriegt die Mannschaft momentan halt nicht, kann die Mannschaft nicht abstreifen, würde ich mal sagen.
Und Spiele halt nicht zumachen. Ich weiß nicht, ob ihr es angesprochen habt, als ich kurz weg war, aber die Chance, die Younes zum Beispiel aus 4:1 hat, das sind so Marker, wo quasi in einem normalen Spiel denkst du dir nicht viel dabei, außer dass du dir denkst, schade, dass er den nicht gemacht hat. Aber in einer Situation, in der Eintracht Frankfurt ist, denken sich alle Fans sofort, oh, jetzt geht's dahin. Und wahrscheinlich nisten sich ähnliche Gedanken bei den Spielern dann auch ein. Und dann verursachst du diesen Strafstoß und gehst, und der Gegner kommt zum Anschlusstreffer. Und es gab ja auch noch ein paar andere Schiedsrichterentscheidungen, die, also ich würde nicht klare Kritik am Schiedsrichter äußern, an Benjamin Cortus, aber es war schon so, dass tendenziell ein paar Dinge gegen Frankfurt ausgefallen sind, einfach in der Art und Weise, wie sie sich dann aufs Spiel ausgewirkt hat, also nicht gegebene gelbe Karten gegen Gladbacher, genauso wie eben dann Dinge, die bei Frankfurt dann gegeben wurden und wo es ja dann letztlich dann auch zu einem Platzverweis kommt, der war auch, ja, also den kann man schon irgendwie geben, aber da ja, summieren sich so Sachen auf, finde ich. Und das ist halt bitter und da verstehe ich dann aber ehrlich gesagt auch Adi Hütter nicht so ganz, also ich verstehe viele Dinge bei Eintracht Frankfurt gerade nicht, aber in der 91. Minute, wenn es noch 4 Minuten Nachspielzeit sind oder 5 Minuten waren da, glaube ich, noch und du hast gerade das 2:3 kassiert und es wackelt gerade und dann wechselst du Rode aus und Barkok und bringst dafür Kamada und Da Costa. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Also warum du auf jemanden wie Sebastian Rode in so einer Situation verzichten möchtest, außer der ist wirklich so, dass er keinen Meter mehr gehen kann. Und ja, ist manchmal ein bisschen einfach, so mit so Auswechslung zu kommen, weil es auch so ein typisches Sofa-Wissen ist, aber verstanden habe ich es zumindest aus der Sofa-Perspektive nicht.
Ja, und also wie auch dieses Tor verteilt, also dieses 3-3, wenn man sich die Frankfurter anschaut, wie die das verteidigen, das ist leer. Also das ist wirklich mental leer. wie sie diese Flanke nicht verhindern und wie sie diesen Stindl, Kopfballungeheuer Lars Stindl, gleich zweimal hintereinander einfach ganz klar zum Kopfball kommen lassen. Das verstehe ich nicht. Und das wird auch Adi Hütter nicht verstehen, denke ich. Zu Abraham wollte ich noch sagen, zu der gelb-roten Karte, war seine letzte Aktion im Frankfurt-Trikot, oder? Also, wenn der jetzt gesperrt ist und im Winter wechselt, dann
ich bin mir gerade
ja
nicht ganz sicher. Oder ich hatte irgendwas im Kopf, dass er im Januar noch ein Spiel macht.
Ich wollte gerade sagen, das letzte Spiel ist das Heimspiel gegen Schalke am 16.01. Also hat er noch gut. Zwei Spiele.
Hätte gepasst. Hätte irgendwie zur Karriere Abraham gepasst, dass er sich mit einer gelb-roten Karte verabschiedet. Frühzeitig.
Naja,
nee, okay. Warten wir mal ab. Dann darf er sich in der Woche vor dem Schalke-Spiel dann nochmal eine gelb-rote abholen. Auswärts in Mainz, herrlich, ja, das läuft.
Naja, jetzt wollen wir mal nicht David Abraham Unrecht tun, der noch einer der Besseren da hinten drin ist. Hasebe hat ja...
Wollen wir noch über die Gladbacher reden?
Achso, ich dachte, ihr hattet das schon gemacht. Ja, gerne, klar.
Also ich finde halt, Gladbach hat so ein bisschen dieses Champions-League-Weiterkommen mit Tabellenpositionen in der Bundesliga bezahlt, ist so ein bisschen meine These. Ich glaube, die haben jetzt auch von den letzten sechs Spielen nur eins gewonnen. Mhm. Vier unentschieden, glaube ich.
Und das war gegen Schalke, also.
Ja, es zählt quasi nicht.
Es tut mir leid, aber.
So wie in der A-Klasse.
Können wir ganz kurz noch warten, bis wir auf Schalke drauf haben?
Ja. Okay. Aber so eine kleine Ouvertüre muss schon mal hier und da sein. Ja, das wird halt jetzt spannend zu sehen sein, wie Gladbach da weitermacht im Januar, dann auch mit Man City vor der Brust, oder? Die spielen gegen Man City. Ja. Und ob sie es dann halt wirklich wieder schaffen, dann Tuchfühlung eben zu den Wolfsburgs und Dortmunds aufzunehmen in der Tabelle, oder ob sie dann halt eher so zwischen Platz 6 und 10 weiter rummeandern. Momentan sind sie, glaube ich, Achter.
Mhm. Genau.
Also ich muss sagen, ich fand Gladbach in dem Frankfurt-Spiel so unfassbar müde und träge, wie ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe, zumindest in der ersten Halbzeit. Das macht mir ein bisschen Hoffnung auf eine Pokalsituation von Elversberg. Entschuldigung. Nein, Quatsch. Ich freue mich tatsächlich auf dieses Pokalspiel, weil das ist so ein Spiel, wo Gladbach unfassbar aufpassen muss. Nicht nur, weil Elversberg bei mir quasi um die Ecke ist, aber ich bin so gespannt, was da am 22.12., weil es ist ja jetzt noch passiert, also wirklich.
Ja. Ja, also Gladbach, da kann man eine gewisse Müdigkeit nicht abstreiten. Es geht jetzt dann auch zu Hause gegen Hoffenheim. Das ist jetzt auch nicht ein Spiel, wo du dich zurücklehnen kannst und da auf jeden Fall den Dreier einfährst. Und den Dreier braucht ja Gladbach. Das hat ja Flo gerade schon angedeutet. Aktuell Platz 8. Man hat mit 18 Punkten zwar genauso viel wie Union auf Platz 6, aber das ist dann ja erstmal die Europe Conference League. Na, egal. Also der neue Wettbewerb, auf den man sich schon sehr freuen kann. Da möchte man ja vielleicht noch mehr erreichen. Das heißt, da wäre dann schon ein Sieg gegen Hoffenheim dringend geboten und dann geht's ja eben nach Elversberg. Ich glaube, man war sehr froh in diesem Spiel, dass man mit Lars Stindl einfach ein Phänomen hat. Das kann man jetzt, glaube ich, so sagen. Egal in welcher Mannschaft er gespielt hat, er hatte immer eine so große Bedeutung und immer war die Bedeutung, zumindest für mich als Außenstehenden, ein Müh größer, als ich es vorher gedacht hätte. Also Lars Stindl war ja immer schon ein talentierter Spieler, aber wie er bei Hannover 96 auch in den schlechtesten Spielen manchmal seine Tore gemacht hat, wie er bei Gladbach auch jetzt eben hier zum Beispiel ein Spiel schon alleine wesentlich gestaltet, auch wenn natürlich noch andere die Bälle auf ihn spielen müssen, das ist schon klar, aber auch von der ganzen Art, wie er spielt. Also Lars Stindl merkt man am wenigsten an, dass es da vielleicht in dieser Saison noch andere Themen gab, wie eben kommen wir nach einer Niederlage gegen Real noch weiter, nachdem wir vorher unglücklich gegen Inter verloren haben. Dem merkst du es gerade am wenigsten an. Das ist schon wirklich krass, muss ich sagen.
Was wir bei dem Spiel jetzt tatsächlich vergessen haben, sind die Kopfverletzungen, die immer wieder Thema sind. Also ich erinnere mich an die erste Szene, wo Trapp behandelt werden muss. Und das war nicht die einzige. Ich Max, du bist da mehr im Thema, aber ich wollte das noch mit einstreuen.
Genau, also in der 8. Minute trifft Trapp mit seinem Körper am Kopf, nachdem er von Player leicht gestoßen wurde. Das war eine der Szenen, wo man eventuell Gelb für einen Gladbacher hätte geben können. Und in der 48. Minute trifft dann Player bei einer Flanke Abraham mit der Schulter am Kopf. Der muss behandelt werden, spielt eine Minute später den nächsten Kopfball. Und es gab, glaube ich, sogar noch eine dritte Szene, die ich mir gar nicht aufgeschrieben habe. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Genauso, ja, werden wir gleich ja bei Schalke auch noch dort zukommen. Aber Bujelab, der am Sonntagabend schlimme Kopfverletzungen erleidet, bis Montagmorgen Kopfschmerzen hat, laut Manuel Baum, trotzdem dann am Mittwochabend spielt. Es kann natürlich sein, dass das medizinisch alles wunderbar ist, weil man kann das in diesem Zeitraum schon diagnostizieren. Also man sagt so, also 24 Stunden bis 48 Stunden nach einer Kopfverletzung kann man dann schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, mit gewissen Tests, ob jetzt hier Anzeichen einer Gehirnerschütterung vorliegen. Aber es wirft zumindest Fragen auf. Und das Spiel hat da auf jeden Fall dazugehört. Und jetzt sind gerade alle sensibilisiert wegen dem schlimmen Vorfall mit Marc Uth am Wochenende und aber auch, weil das IFAB gerade jetzt die Testphase angekündigt hat für eine weitere Einwechslung bei Kopfverletzungen, wurde ich auch auf Twitter mehrfach nach meiner Meinung gefragt. Auch ganz viele Leute haben mir den Link geschickt. Danke, ich hatte da sogar schon ein paar Informationen drüber, bevor das jetzt alles jetzt beschlossen würde. Das wird am eigentlichen Problem nicht ansetzen. Das eigentliche Problem ist immer noch, dass du zur Diagnostizierung einer Kopfverletzung Zeit brauchst und Ruhe und dass du diese Aufgabe eigentlich nicht den am Spiel Involvierten überlassen darfst, sondern eigentlich muss das nur eine neutrale Instanz übernehmen und es muss extra Leute geben, die da auch einen Blick für haben. Denn ich achte da ja sehr genau drauf und was Szenen, die mir wirklich früher immer durchgerutscht sind und die ich jetzt zu sehr, sehr häufig sehe, weil ich darauf achte, sind Szenen, in denen jemand am Boden ist, an der Grätsche, die Grätsche ansetzt und dann aber am Kopf getroffen wird, mit dem Knie, mit dem Fuß. Das passiert so oft im Spiel. Und das heißt ja nicht, dass jeder dieser Spieler raus muss. Aber es muss da genauer drauf geguckt werden von einer neutralen Instanz. Und da bilden sich ganz viele Anschlussprobleme. Also wie willst du das in den unteren Ligen abbilden? Wie geht das von den Räumlichkeiten her in Stadien? Was machen wir, wenn das mal im WM-Finale passiert? Aber das, was da jetzt gerade vom IFAB erstmal als Testphase angekündigt wurde, kommt A, viel, viel, viel zu spät und B, setzt es noch nicht beim Problem, bei der Lösung des Problems an, bei der Ursache des Problems. So, jetzt ist
Word.
Es. So, und ich soll euch noch von den Kindern was ausrichten. Also, denen geht's gut. Die haben mich völlig entgeistert gefragt, so lange dauert so eine Sendung, weil die dachten, ich wäre fertig. Ich
so, ja. Wir laufen gerade warm.
Ja, wir laufen gerade warm. Naja. Aber dann machen wir doch mal auch schnell weiter. Ich denke,
klar,
nicht nur die Zwillinge werden das begrüßen, wenn wir jetzt über Arminia Bielefeld gegen den FC Augsburg sprechen. Das war ein kinderfreundliches Spiel in dem Sinne, dass man sie so vom Fernseher weghalten kann. Denn es ist nicht wirklich viel passiert in dieser Partie zwischen Bielefeld und Augsburg. Am Ende nimmt es dann Robeleus selbst in die Hand. Er geht ins Dribbling, zieht nach vorne und schießt dann den einzigen Treffer in dieser Partie in der 83. Minute. Nele, gibt es denn was man außer dieses Tores von Robeleus noch wissen muss zu diesem Spiel?
Nein. Max, du musst aufhören, geschlossene Fragen zu stellen.
Ja, vor allem, das war schon die dritte geschlossene Frage an dich. Ich habe es mir gerade, während ich sie formuliert habe. Aber was von diesem Spiel ist denn wichtig zu wissen, liebe Nele?
Nichts.
Na toll.
Nein, okay, ich reiß mich jetzt zusammen. Ich habe ein bisschen Angst, weil das nächste Spiel, was wir besprechen, wird auch ähnlich und das letzte auch. Deswegen reißen wir uns jetzt nochmal zusammen. Ich habe zwischendurch getwittert, dass mir das Spiel mehr beim Zugucken mehr Spaß macht als das Schalke-Spiel. Ich glaube, das war auch ein bisschen aus der Enttäuschung heraus. Freut mich tatsächlich, dass Augsburg so ein 0-1 auch, also so ein Spiel dann auch mal wieder gewinnt und dann so aus dem Nichts, wie du schon eben erzählt hast. Es ist ja jetzt nichts Neues, dass Arminia Bielefeld so Schlussphase überhaupt nicht so kann, sind wir mal ganz ehrlich. Also viele Spiele gedreht am Ende und verloren. Ja, das ist so ein 0-1 der Bundesliga-Art, was man sich nicht unbedingt anguckt, wenn man nicht Bielefeld-Augsburg-Fan ist oder im Rasenfunk eingeladen ist.
ist angekommen. Ich bin froh, dass es wenigstens inzwischen ein Honorar dafür gibt. Ja, vor allem, weil das Problem ja so ein bisschen ist, ich weiß nicht, Flo, wie du das einschätzt, aber ich habe das Gefühl, es wiederholt sich bei solchen Mannschaften sehr häufig, das Spiel. Also ich habe diese Partie von Bielefeld jetzt gefühlt schon 4 oder 5 Mal gesehen, dass Bielefeld das ganz gut macht, Chancen hat, aber wenn dann über Doan und dann diese Chancen aber auch vergibt und noch ein Tor fängt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und bei Augsburg habe ich genauso, auch wenn das jetzt taktisch ein bisschen anders war als manche andere Partie, also war, aber die stehen halt gut gegen den Ball und versuchen über die Außen nach vorne zu kommen. Und dann machen sie manchmal den Treffer, manchmal machen sie ihn aber ehrlich gesagt auch nicht. Und so endet dann das Spiel. Also es war so von beiden genau das, was zu erwarten war.
Ich finde es halt interessant, Tobi Strobel als Zehner aufzustellen. In einem Spiel bei Arminia Bielefeld. Das ist man da so am Rande. Mhm. Als Bemerkung. Den hätte ich eher ein bisschen defensiver erwartet oder so. Ja, Bielefeld ist halt so komplett in dieser Rolle angekommen, wo sie jeder irgendwo gesehen hat. Nämlich halt ganz hinten drin und viele 0-1 Spiele. Schade eigentlich, weil die Mannschaft, glaube ich, mehr kann und am Anfang der Saison auch mehr gezeigt hat und halt auch gerade mit Doan einen hat, der wirklich außergewöhnlich guten Fußball spielen kann. Muss man wirklich sagen, der sticht aus dieser Mannschaft raus, wann immer ich sie irgendwie sehe.
Wenn er jetzt noch manchmal abspielen würde, das ist das, was mir bei Doan gefallen ist in den letzten Spielen. Also er hat zwar das Gros der Chancen, aber manchmal nimmt er sich auch einen Schuss zu viel.
Ja, aber da bist du halt bei diesem Leihspieler-Phänomen oder diesem, wo du halt weißt, okay, hätte sich, wer kann, irgendwie so. Der muss halt jetzt irgendwie schauen, dass er Tore macht oder halt irgendwie zu Scorerpunkten kommt, weil er für nächstes Jahr halt ein besseres Team braucht, so. Also, das ist so ein bisschen das
Stimmt,
das,
er spielt mehr Thema für sich ihm, als für die Mannschaft, so. Das stimmt schon. Das
ja, also so hart würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber dieser Aspekt spielt natürlich schon immer so ein bisschen mit rein. Hm. Ich finde es halt so schade, dass so eine Mannschaft wie Bielefeld in die Liga kommt und eigentlich keine richtige Chance hat. So. Also nur wenn sie extrem viele Spiele in Folge hintereinander weg überperformen, haben sie eine Möglichkeit, da irgendwie mit drin zu bleiben. Aber von der ganzen Qualität her, vom ganzen Aufbau, ist es halt einfach eine schwierige Nummer, da in der Bundesliga zu bleiben. Und da ist halt Augsburg auch trotzdem so weit weg, dass es am Ende völlig logisch ist oder okay ist, dass das Spiel 1-0 für Augsburg ausgeht. So. Und das ist halt so ein bisschen diese Diskrepanz in der Bundesliga, die mich stört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die mich halt dann auch wirklich so ein Spiel dann auch nicht wirklich anschauen lässt. Als neutraler Beobachter. Muss ich mir nicht anschauen. Weiß ich schon ungefähr, wie es ausgeht. So.
Ja, gefühlt. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Also, weil man könnte jetzt ja sagen, ja, aber Flo, es gibt ja jetzt dann 2% TV-Geld nach Markenbildung und nach Nachwuchs. Mega. Das wird jetzt alles viel, viel besser und man könnte in diese zynische Keule rausholen. Aber tatsächlich, ohne das jetzt auf die Mannschaften beziehen zu wollen, also ich will weder Bielefeld noch Augsburg was Böses damit meinen. Aber das ist der Grund, warum die Bundesliga eine andere Geldverteilung gebraucht hätte. Der Grund ist nicht, dass das Meisterschaftsrennen, das wird durch eine andere Geldverteilung auch nicht spannender als jetzt. Und es wird auch immer noch wahrscheinlich so sein, dass dieselben Mannschaften in die Europa League kommen. Aber das Mittelfeld würde stärker werden auf Dauer. Und diejenigen, die neu in die Liga kommen, hätten ein bisschen mehr Chancen, irgendwie mitzuhalten. Aber das ist genau das, was durch diese Spiele werden wir auch dank der TV-Geldverteilung, so wie es jetzt beschlossen wurde, noch 100.000 Mal sehen. Bielefeld versucht viel, macht auch viele Dinge okay, manche Dinge funktionieren aber auch gar nicht und verliert das dann aber auch dann letztlich verdient, weil die Qualität in der Ausführung und im Personal beim Gegner auch einfach höher ist bei Augsburg. Und es ist aber insgesamt einfach kein schön anzusehendes Fußballspiel. Und ich glaube nicht, dass der Fußball zu einer Zirkusvorstellung wird, wenn man ein bisschen mehr Geld hat. Das ist natürlich auch Quatsch, weil alle arbeiten auf einem ähnlichen Level. Aber eben das, was du gerade angesprochen hast, dass du als Bielefeld eine Leihspieler-Taktik fahren musst. Und ja auch, also die Transferpolitik ist ja sowieso eine sehr besondere bei der Arminia. Und bei Augsburg hat es ja jetzt ja auch 10 Jahre gedauert, bevor die sich mal vor der Saison dann zum Beispiel einen Strobel holen, um sich zu verstärken oder eben Caligiuri nach Augsburg holen. Wenn man sich die ersten Jahre von Augsburg anguckt, dann war das auch noch ein ganz anderes Level. Und sowas kriegst du halt einfach, wenn die Schere so weit auseinander geht und wenn du im Grunde eigentlich auch sagst als Liga, ja, ein bisschen ist uns das eigentlich auch egal, wie Bielefeld gegen Augsburg spielt, weil wir brauchen das Topspiel am Abend, weil das in 200 Ländern gesendet wird. Also wie gesagt, es geht nicht gegen die Mannschaften, aber für mich ist die TV-Geldverteilung, die ein Witz ist, also da brauche ich jetzt auch kein Tribünengespräch zu machen, dass das jeder Hörer und jede Hörerin versteht, einfach hat sich einfach nichts verändert, ist einfach nur ein bisschen komplizierter geworden. Aber das wurde jetzt damit zementiert. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten im DFL-Präsidium. Schöne Sache habt ihr euch da ausgedacht.
Jawohl, Max.
Jawohl.
Ja, als ob da irgendjemand zuhört. Wir machen jetzt weiter. Bielefeld spielt, wie jetzt gerade schon angesprochen, auf Schalke, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Bielefeld aktuell mit 7 Punkten auf Tabellenplatz 16. Dementsprechend wichtig ist diese Partie jetzt dann gegen die eben 3 Punkte zurückliegenden Schalke auf Tabellenplatz 18. Für Augsburg geht es jetzt weiter mit 2 Heimspielen gegen Eintracht Frankfurt und dann gegen RB Leipzig im DFB-Pokal. RB lag ja mal den Augsburgern eine ganze Weile lang, zumindest wenn es in Augsburg gespielt wurde, dieses Spiel. Und damit kommen wir zu dem Spiel, das Nele schon mit einem Oh nein angekündigt hat. Wir wollen sprechen über Schalke 04, über die man viel sagen kann, über die auch viel Häme ausgegossen wird. Es wird aber niemanden weiterbringen, wenn man so auf Schalke 04 schaut, die einfach in der größten Krise der Vereinsgeschichte stecken. Denn man verliert auch gegen Freiburg mit 0:2 nach 2 Toren von Roland Sorloy. Für den war es wiederum so ein bisschen der Abend seiner bisherigen Freiburger Karriere. In der 50. und in der 68. Minute schießt er die beiden Treffer, die dann zu diesem Endergebnis führen, in einem Spiel, in dem Schalke weder davor noch danach große Akzente setzen kann und deshalb die Ratlosigkeit, Nele, ein bisschen auch fast schon zu sichtbar wird, sogar schon bei Manuel Baum. Schalke, also die Zahlen, es ist alles natürlich fürchterlich. 8:35 Tore, immer noch kein Sieg. Die Tasmania-Berlin-Serie ist jetzt, glaube ich, tatsächlich so real, dass sie wirklich zu einer Belastung wird. Zumindest erspürt man das jetzt fast schon am Fernseher. Und jetzt kommt eben dieses Heimspiel gegen Bielefeld, wo sich eben die Frage stellen würde, wenn man jetzt nicht hier gewönne, wann denn dann bitte? Aber bevor wir über Bielefeld sprechen, lass uns kurz bei Freiburg bleiben. Was ist auf Schalke? Was? Ja, ich habe auch das Gefühl, ja. Ich habe jede Frage schon gestellt. Lass mal vielleicht mit Harit anfangen, ja. Weil das ist ja auch eine interessante Personalie. Okay. Der durfte jetzt wieder spielen, wurde begnadigt, durfte auflaufen und er hat sich auch sehr, sehr viel vorgenommen. Das hat man ja in einigen Szenen gesehen. Aber vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel.
Das war das wie bei Pavlenka mit dem Überkompensieren, glaube ich. Mhm. So, der wollte es jetzt allen. Ich bin eigentlich ein richtiger Fan von Harit und seiner Spielweise. Das war einfach, ja, es war einfach nichts. Also nicht nichts, aber es war einfach zu viel gewollt, so wie ich glaube bei 95% aller Schalker, die da heute auf dem Platz standen, außer Serda, fand ich durch die Bank alle schlecht. Es war ein Spiel von ergreifender Schlichtheit auf beiden Seiten, muss man dazu sagen. Nur halt Schalke mit den Problemen, die sie seit Monaten jetzt mit sich rumtragen. Ich hoffe jetzt ein bisschen darauf, dass dieser Rekord von Berlin fällt, weil alles andere wäre jetzt auch eine Verschwendung.
Du meinst, wenn man schon so schlecht spielt, dann will man wenigstens einen historischen Rekord aufstellen? Okay.
So nämlich. Also das ist das Einzige, was mir diese Saison noch so ein bisschen bleibt. Freiburg war 15 Minuten lang wirklich am Drücker. Es ist schon, ich versuche jetzt auch einfach abzulenken von dem, was da auf Schalke als Fußball verkauft wird, weil es macht keinen Spaß. So, man sieht vor dem 0:2 tatsächlich, wo der Ball hingeht und dann, ich hab nicht mehr hingeguckt und ich wusste schon, okay, es fällt gleich ein Tor. So, und das ist so einfach, es macht mich wahnsinnig. Aber ich weiß halt auch nicht, was man noch machen soll. Sollen wir jetzt nochmal einen Trainer rausschmeißen? Sollen wir jetzt nochmal die komplette Vereinsführung auswechseln, was niemals passieren wird? Weil, sind wir mal ehrlich, ich weiß doch auch nicht. Also, dieser Verein lässt mich ratlos zurück. Die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, lässt mich wahnsinnig werden. Ich habe mir einige versucht, Notizen zu machen und 80% davon sind über Freiburg. nämlich dass es ein schön einstudierter Freistoß in der 24. Minute war. Schönes Spielsetting so. Da hat Schalke dann mal aufgepasst und diesen Freistoß entschärft, aber für einen neutralen Zuschauer kann ich mir vorstellen, dass das ein ähnliches Spiel ist wie Hertha gegen Mainz, nur dass da halt bei Schalke gegen Freiburg 2 Tore gefallen sind. Das war mein Rant.
Das grenzt ja schon an Aufgabe, an Selbstaufgabe. Aber es passt
schon. Bei mir oder bei den Schalkern?
Sowohl als auch. Ich finde halt dieses 0-2, das ist so sinnbildlich für diese ganze Saison, wie Raman den Ball mit dieser Finte ins Nichts einfach komplett herschenkt und die Kollegen dann aber gleich 3-4 stehen und ein ganz simpler Pass durch die Schnittstelle reicht, um den Freiburger dann frei vor dem Tor stehen zu haben. Das ist so, ja, das ist einfach nicht bundesligareif. Und alles, was danach kam, war erst recht nicht mehr bundesligareif. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, die sagen sich so hart die ganze Zeit, wir müssen drinbleiben. Und so als ob allein dieses Mantra schon ausreichen würde oder dazu berechtigt, die Klasse zu halten. Aber sie zeigen halt überhaupt keinen Ansatz auf dem Platz. Also wirklich überhaupt keinen Ansatz, wie die überhaupt ein Spiel gewinnen wollen. Und das ist echt schwer. Und
es bleibt ja aus Schalker Sicht auch nicht mehr viel. Was willst du denn jetzt noch gewinnen, wenn du schon, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wenn du halt unten drin stehst und dann so Mannschaften wie Freiburg kommen, dann musst du da alles in die Waagschale werfen und musst alles tun, um zu gewinnen. Und wenn du nicht gewinnst, gegen wen willst du gewinnen? Also das sind wirklich so diese Fragen, die ich mir stelle. Okay, jetzt kommt Bielefeld.
Vielleicht, ja, Bielefeld ist tatsächlich die einzige Mannschaft. Also bei Bielefeld haben wir ja, und da treten wir der Arminia nicht mal zu nahe, im Grunde festgehalten, es wird für die erste Liga nicht reichen, ist sehr gut begründbar und hat sich jetzt aber in 12 Spielen bisher manifestiert. Also im Grunde ist das der einzige Gegner, der jetzt geschlagen werden muss. Ja, genau, und das ist das Problem. Und bei Schalke habe ich inzwischen auch das Gefühl, also Schalke, die sind ja nicht bei sich, also niemand da. Also niemand bringt annähernd seine normale Form und die Fehler, die passieren, sind schlimm. Sie sind wirklich schlimm und vor allem bei Schalke sind immer mal 20 Minuten drin, die okay sind und du kannst aber halt alles drauf verwetten, Haus und Hof, dass auch wieder sowas wie eben vor dem 0-2 zum Beispiel passiert. Und ich habe das Gefühl, da spielt auch wirklich Corona nochmal eine Rolle in dem Sinne, dass du ja jedes Kommando auf dem Feld hörst. Und Manuel Baum ist ein sehr aktiv coachender Trainer. Das wurde auch am Anfang als wohlwollender Kontrast zu David Wagner gesehen, der ja eher so introvertiert gecoacht hat über weite Teile des Spiels. Aber inzwischen habe ich auch das Gefühl, dass dieses Fremdgesteuerte, dieses, dass du in manchen Phasen gar nicht im Spiel drin bist bei Schalke, dass sich das auch so ein bisschen auch darüber manifestiert hat, dass die das ganze Spiel über hören sie 1000 Kommandos von außen, die sind oft die gleichen. Also es werden ja immer wieder dieselben Dinge von Manuel Baum reingerufen. Klar, der kann ja da auch nicht, also der hält ja da keine Ansprache ans Volk. Aber ich habe das Gefühl, das trägt noch mit dazu mit, dadurch, dass sie ja selber auch verunsichert sind, dass sie halt auch wirklich manchmal wie so eine ganz schlecht eingestellte Computer-KI auf dem Platz agieren, immer wieder in einzelnen Szenen. Und dann kriegen sie es aber halt auch immer rein sofort. Und das war also vor diesem 0-2, klar war der Pass von Grifo, der war natürlich dann auch super, aber nachdem du jetzt schon Annemarie Kantereit vorhin zitiert hast, Nele, also es war nichts, kann ich dann Prinz Pi zitieren, diesen Pass so zu spielen, das war so einfach wie einen Schlüssel in Bentley zu stecken. Und aber auch genauso schön. Also war schön. Und das ist aber für mich gerade Schalke. Ich habe das Gefühl, das kommt bei denen noch mit dazu. Die sind
steht fassungslos davor und bewundert das Problem.
Ja.
Ich warte noch ein bisschen auf die empirische Studie, die darlegt, warum Schalke absteigt, weil die Fans fehlen. Und ich bin der festen Überzeugung, mit der aktiven Fanszene im Rücken wurden schon Spiele gewonnen auf Schalke, die nicht hätten gewonnen werden können. Und das fehlt auch. Das ist so dann quasi der Corona-Teil, der dann auch nochmal mit dazukommt. Dann kommt die Vereinsführung dazu, die alles unterbindet, was irgendwie auch nur so leise anhört wie Kritik. Und ja, es ist ein schöner Scherbenhaufen.
Mhm. Und gleichzeitig.
Es vergrößert halt zumindest die Leblosigkeit, ja, dass keine Fans da sind auf Schalke. Definitiv, ja.
Genau, also du wirst auch gar nicht von diesem Spiel abgelenkt, auch als Spieler nicht. Und sollte Schalke absteigen, dann wird man aber auch darauf zurückblicken und wird sagen, es ist quasi die Konsequenz aus mindestens 5 Jahren Misswirtschaft. Das kommt schon noch mit dazu. Also, ja, eben genau. Also eigentlich. Ich habe schon hier einfach mal 5 abgezogen. Aber das aus muss man halt noch mit dazu sagen. Nee, weil ich jetzt so tief dann in der Schalke Vereinsgeschichte nicht drin bin. Ich kenne halt einfach nur die Zahlen. Ich habe mich ja ich war mal bei Sky 90 eingeladen und da sollte es um Schalke gehen. Und dann habe ich das gemacht, was jeder vernünftige Mensch tun würde. Ich habe mir ein Spreadsheet angelegt und eben die Zahlen der letzten 10 Jahre eingetragen. Und wenn man sich einfach die Verbindlichkeiten anguckt, die lagen jetzt zuletzt bei 204 Millionen Euro. Ich habe jetzt das Spreadsheet gerade nicht vor mir, aber das war die Zahl, die ich mir gemerkt hatte. Und wenn man sich die Transferperiode zu dieser Saison hin anguckt, sowieso besonderes Transferfenster, aber dann ist ja auch nichts Gutes da für Schalke passiert. Ich möchte keinem Spieler zu nahe treten, aber halt einfach McKennie und Caligiuri und dann auch noch Rudi verlierst du. Rudi kann man noch verschmerzen, weil der hat auf Schalke nie viel gezeigt. Aber die anderen beiden waren die einzigen, die auch in schlechten Spielen gute Aktionen hatten. Und da unterliegt halt Schalke einfach Zwängen und musste aufgrund der wirtschaftlichen Situation dann auch die ein oder andere Entscheidung dann treffen. Und sollte man jetzt absteigen in dieser Saison, dann liegt das nicht nur daran, dass man aktuell schlecht spielt, sondern dass man sich auch im Grunde selber die Hände gefesselt hat über die letzten Jahre hinweg, wirtschaftlich.
Amen.
Nele, was macht die Info mit dir, dass Domenico Tedesco nach dieser Saison nichts. In Russland seine Zelte abbrechen möchte?
Absolut nichts.
Okay.
Nein, Quatsch. Also Schneider wird Tedesco nicht zurückholen, Schneider wird seinen Posten nicht räumen. Also mein Herz bricht, weil ich bin immer noch der festen Überzeugung. Domenico Tedesco und Schalke, das wäre die Love Story des Jahrhunderts geworden. Ja gut, die Geschichte gibt mir Unrecht, aber ich würde mich so krass freuen, wenn der in 2, 3 Jahren, wenn der Verein sich ein bisschen zusammenreißt, wenn er uns aus der zweiten Liga wieder nach oben führt.
Ja.
Aber ich muss mal ganz kurz einwerfen, der FC Schalke 04 Blau führt die Kreisklasse A in Herne-Gelsenkirchen an. Das ist die Frauenmannschaft in der im Amateurbereich, die neu gegründete.
Sehr gut.
Mit 18 Punkten aus 6 Spielen. Also es ist Hoffnung. Es ist Hoffnung da, was den Schalker Verein. Sehr, ich beobachte das weiter und das ist das, worauf ich mich im Moment konzentriere, wenn es um Schalke geht.
Ja, wer kann es dir verdenken? Für Schalke geht es nach Bielefeld auch noch gegen Ulm weiter. Lass noch ganz kurz 2, 3 Worte zu Freiburg verlieren, weil die haben ja jetzt den Trend gedreht. Die haben es im Grunde mit Ansage auch geschafft. Also nach dem 1:3 zu Hause gegen Mainz 05 war klar, es muss etwas passieren und es ist auch etwas passiert. Man spielt jetzt inzwischen in einem 3-4-3. Lienhardt, Schlotterbeck und Gulde waren auch gegen Schalke wieder die letzte Dreierreihe. Soloi durfte diesmal von Beginn an ran, Höhler mal auf der Bank. Aber die haben tatsächlich nicht nur von den Ergebnissen, finde ich, sondern auch von der Art und Weise, wie man spielt, ein bisschen den Turnaround geschafft, sowohl mit dem Spiel gegen Bielefeld als auch jetzt gegen Schalke und vorher das gegen Gladbach ist vielleicht sogar noch das deutlichste gewesen, das einzige, was man nicht gewonnen hat von den 3 genannten, aber da hatte man ja Chancen, um locker zu gewinnen. Die sind jetzt wieder das stabile Freiburg-Flo, was man so kennt aus der Bundesliga.
Ja, also ich mag dieses geradlinige außenorientierte Spiel. Das imponiert mir. Also ich finde das gut, vor allem mit Spielern, die jetzt nicht bei jedem Bundesliga-Club irgendwie in der Startelf stehen würden. Das finde ich schon bei Freiburg auch exzeptionell. Und wie du sagst, die haben den Turnaround geschafft und die fahren dann nach Schalke. Da ist natürlich bei weitem nicht alles Gold, was glänzt da auf dem Platz. Aber die fahren dahin, gewinnen 2-0, alles gut. Christian Streich kann nachher noch Mitleid mit Schalke haben. Also alles wunderbar.
Was ihn auch noch sympathischer macht, als er sowieso schon ist. Aber,
ja. Aber das Zitat war eigentlich halt, also er hat dann gesagt so, ja natürlich habe ich Mitleid, da steckt ja auch Mitgefühl dahinter, weil wenn ich mich in diese Situation reinversetze, das ist ja quasi so, ich weiß nicht, welches Wort er gesagt hat, aber So, Vollkatastrophe.
Katastrophe, so hat er gesagt, genau.
Ja,
ja, aber also, ich finde schon, also man kann durchaus das eine oder andere Zitat von Christian Streich gerne kritisieren, aber da finde ich wirklich, hat er eine gute und ich glaube auch von Herzen kommende Antwort gegeben, dass er gesagt hat, natürlich habe ich Mitleid, aber das ist jetzt quasi nicht ein Herabblicken, sondern ein sich hineinversetzen in den Gegner.
Auf jeden Fall, aber er sagt, also das spricht halt Bände, wenn wirklich Christian Streich sagt, er fühlt mit denen, aber er sieht das wirklich als die absolute Apokalypse da auf Schalke, so. Also das hat er einfach nochmal gewahr gemacht. Er hat jetzt nicht gesagt so, die kommen da schon wieder unten raus oder das ist eine Mannschaft, die wird bestimmt nochmal 3 Spiele gewinnen, so. Die sollen sich keine Sorgen machen, sondern er hat gesagt, das ist ganz, ganz schlimm.
Im Grunde hat er das tut gesagt, richtig was leid. Auf so eine Art und Weise.
Ja. Ja, genau. So ein bisschen, ja.
Ah je. Auf Schalke werden wir in der nächsten Schlusskonferenz, liebe Hörerinnen und Hörer, aus aktuellem Anlass, der sich vorhersehen ließ, das wurde alles schon letzte Woche geplant, nochmal einen kleinen Schwerpunkt legen. Auch wenn ich weiß, dass jetzt manche Fans mancher Vereine sich zu Recht beschweren, dass ihr Verein jetzt schon lange keinen Schwerpunkt mehr hatte. Ich hab's auf dem Zettel, aber Schalke mit diesem Bielefeld-Spiel, das wird so wichtig werden, dass ich mich dann doch dafür entschieden habe, auf Gladbach, Dortmund und andere Mannschaften, die jetzt schon lange warten, als Schwerpunkt zu verzichten. Und nochmal den Schwerpunkt auf Schalke zu legen, das wird dann am Sonntagabend aufgezeichnet. Für Freiburg geht's weiter zu Hause gegen Hertha und dann in Stuttgart im DFB-Pokal, wie vorhin schon im Stuttgart-Segment logischerweise angekündigt. Und dann haben wir noch eine Knallerpartie, und zwar Hertha BSC gegen den ersten FSV Mainz 05. Zum ersten Mal seit 5 Jahren mal wieder gibt es ein Spiel, in dem keine der beiden Mannschaften einen Schuss aufs Tor des Gegners zustande bekommt. Da steht eine dicke Null, wie dann logischerweise auch, da keine Eigentore gefallen sind, auf der Anzeigetafel. Es war ein 0:0 der Art, wie 0:0s wirklich so sind, dass man sie mit Waterboarding. Okay, da bin ich jetzt falsch. Da bin ich jetzt falsch abgebogen. Ich möchte nicht eine Foltermethode damit vergleichen. Es war halt einfach ein schlechtes Spiel. Ihr merkt es ja auch an meiner Anmoderation. Die war jetzt genauso schlecht wie das Spiel. So. Und was machen wir jetzt damit, Nele? Du hast ja vorhin schon den Bogen geschlagen zu diesem Spiel. Das hat sich qualifiziert für die erste Frage.
Ja, ich habe mir tatsächlich mehrere Sachen aufgeschrieben. Aber das Wichtigste, wo ich auch echt ein bisschen stolz auf mich war, war ein ganz dickes Fett ist langweilig. Ganz ans Ende. Und dann halt noch, also
Hot Take, ja, Nele. Wirklich ein Hot Take.
Ja, also ich fand, die ersten 20 Minuten waren, das war nach dem Eintracht-Spiel gemacht für einen Dienstagabend, eher zurückhaltend, vielleicht ganz gut, um Eintracht-Fans wieder einzufangen und die ein bisschen runterzubringen. Die erste Torannäherung von Mainz habe ich mir aufgeschrieben in der 22. Minute. So, also Torannäherung, mein Max hat das ja schon gesagt, es gab keinen Torschuss. Es gab eine Torannäherung. Ja. Also alles in allem kann ich zu dem Spiel einfach nicht so viel sagen, weil einfach nichts passiert ist. Es war langweilig. Es war ein Bundesligaspiel zwischen Hertha und Mainz. Hm.
Und ich würde da aber den Vorwurf dann ehrlicherweise eher der Hertha machen. Also Mainz, da hat Stöger mal von Beginn an gespielt. Das ist quasi so die interessanteste Personalie gewesen. Und Mateta saß draußen, also Onisivo und Quaison. Aber die standen dann in dem 5-3-2, was man jetzt ja auch schon häufiger gesehen hat, gegen den Ball. Und das finde ich erstmal okay. Du kommst als Tabellen-17., hast bisher erst einmal gewonnen. Dann versuchst du natürlich erstmal, kein Tor zu fangen. Aber was Hertha halt offensiv macht, Flo, das war, fand ich, das hat man jetzt auch schon häufiger gesehen, also gegen Union war es ja ehrlich gesagt bis zum Platzverweis auch sehr dünn, aber das ist schon einfach krass, wie wenig Systemisches auch zu erkennen ist, finde ich. Also Guendouzi zum Beispiel, der hat viele Ballkontakte, aber das ist völlig randomisiert, was er dann damit anfangen kann, weil mal hat er gar keine Anspielstation, mal bietet sich Kunja an und mal spielt er den Ball halt wieder zurück. Also das ist, ich erkenne da quasi nichts.
Die Hertha hat echt, finde ich, zu viele Streichergebnisse einfach am Ende. Also in dieser Saison. Sehr, sehr gute Spiele mit guten Ansätzen und dann Spiele halt einfach zum Vergessen. Und das fällt am Ende dann schon auch ein bisschen auf den Trainer zurück, finde ich. So ein bisschen, ich mag Bruno Labbadia, aber ja, aber. Du kannst gegen Mainz nicht das Ich meine, und Hertha steht jetzt ja auch nicht irgendwo komplett im gesicherten Mittelfeld. Die sind Zwölfter mit 13 Punkten. Ja, also das ist nicht gut. So. Da musst du zu Hause gegen Mainz, musst du anders auftreten. Das ist Quatsch, sowas.
Also ich finde, was man bei dem 0-1 von Hoffenheim und Leipzig gesehen hat, da wurde sich viel in der Mitte behakt und da war aber zumindest was ein Aufbauspiel zu sehen. Und bei Hertha gegen Mainz war das dann eher so, die Mainzer kommen mal mit Glück irgendwie vors Tor und dann ist so ein Weitschuss-Flankending geht dann an die Latte noch von, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, aber das war noch so das, was mir im Kopf geblieben ist. Aber da, Barreiro, genau. Da merkt man dann den Unterschied zwischen Hoffenheim-Leipzig und Hertha-Mainz. Und dann sieht man auch, warum Hertha auf 12 steht und nicht der Großstadtclub ist, wo er hin will.
Hm. Big City Club.
Ich meine, klar, also dass da natürlich auch Probleme vorliegen, also fehlende Vorbereitung, spät die ganze Mannschaft zusammen gehabt. Das kann man alles mit einberechnen. Tatsächlich, aber bei so einem Spiel würde ich da dann sagen, das lasse ich persönlich jetzt einfach nicht mehr gelten, auch wenn es den Hertanern natürlich egal ist, völlig zu Recht auch egal ist. Aber weil da nämlich auch wieder Dinge mit dabei waren, die schwer nachzuvollziehen waren, zumindest eben jetzt wieder, wie gesagt, aus der Sofa-Perspektive. Aber zum Beispiel dann Lecky irgendwann als linken Mittelfeldspieler aufzustellen, gegen einen tiefstehenden Gegner, also es ging ja nicht darum, einen Konter zu fahren. Ja, also was du dann kriegst, ist halt Matthew Lecky als linken Mittelfeldspieler. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du das in der Situation gewollt hättest. Und auch das Spiel nach vorne, da hat halt Kunja einiges kaschiert, aber da ist immer noch nichts da. Von allen Tackling-Versuchen hat Hertha nur 6 gewonnen, 3 davon Niklas Stark. Also auch in den Zweikämpfen sah das nicht gut aus. Das ist schon echt, also und Mainz bietet ja auch Ansatzpunkte. Also so gut jetzt dann Hack zum Beispiel hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Also der hatte dann auch mit Anteil daran, dass es wirklich gar kein Torschuss wurde für die Hertaner. Und Edimilson Fernandes hatte auch ein paar ganz gute Vorstöße. Generell die rechte Seite hat es hin und wieder ganz gut gemacht. Stück, aber ehrlich gesagt eher unauffällig. Aber trotzdem gibt es doch wirklich viele Punkte, wo du bei Mainz 05 ansetzen kannst. Und gerade das Zentrum vorm Tor, wenn du über den Flügel kommst, da gibt es immer wieder offene Passwege. Das haben ein paar Gegner jetzt schon aufgezeigt. Dass Hertha da auch quasi keine Systematik hatte, diese Schwachstellen zu attackieren, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet so spät in der Saison. Bei allen Problemen, die man völlig zu Recht mit einplanen kann, aber dafür ist die Qualität der Mannschaften, der Spieler deutlich gut genug. Toussaint, Guendouzi, Stark. Also da könnte ich schon erwarten, dass wenn Bruno Labbadia in der Spielbesprechung sagt, wir wollen versuchen, mit dieser Passkombination diese Stelle hier offen zu legen, dass ich das 2-3 Mal im Spiel sehe. Und da habe ich nichts gesehen. Also, wobei ich es mir auch nicht nochmal über 90 Minuten angeguckt habe, so ehrlich will ich sein.
Von der positiven Seite gesehen hat Hertha nur 1 der letzten 7 Spiele verloren.
Ja.
Und das war das 2-5 gegen Dortmund. Und wenn man das mal rausrechnet, dann haben sie in der Zeit auch nur 3 Gegentore kassiert. Also immerhin.
Ja, gut, und ich meine, das war ja tatsächlich auch die Aufgabe. Also dieses 2-5 zu Hause gegen Dortmund, das war ja schon so ein bisschen das, wo dann letztlich die Entscheidung fallen musste. Okay, also wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir stabiler stehen, weil jetzt kommen Gegner, gegen die dürfen wir nicht verlieren. Also Union Berlin aus emotionalen Gründen, Mainz 05 aus Tabellengründen und jetzt mit Freiburg und Schalke, wobei Schalke dann schon im neuen Jahr, das sind ja auch dann Tabellengründe. Und das hat man ja immerhin geschafft, also so kann man es definitiv schon auch sehen. Aber es ist halt insgesamt sehr enttäuschend, weil das Potenzial im Kader, niemand hätte vor der Saison gesagt, ja Hertha, das ist natürlich die beste Abwehr der Liga, sondern jeder hätte vor der Saison gesagt, na, da sind wir mal gespannt, wie das so wird mit den neuen Offensivspielern. Und bisher sieht man davon halt nichts, ja. Naja.
Gut. Man muss jetzt auch 0-0 nicht besser reden, als es war.
Nee, ja, hast du recht. Na, aus Mainzer Sicht war es, glaube ich, noch besser als aus Hertaner Sicht. Mainz steht aber weiter damit. Bei 6 Punkten, 1 Sieg, 3 Unentschieden sind es bisher. Immerhin hat man mal kein Tor kassiert, das ist sehr angenehm. Für Mainz geht es jetzt weiter eben zu Hause gegen Werder Bremen. Und das ist eben ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Man könnte mit einem Sieg gegen Werder selbst auf 9 Punkte springen und noch dafür sorgen, dass Werder bei 11 Punkten stehen bleibt. Aktuell ist es ein Punkt Rückstand auf Bielefeld für Mainz 05. Also sehr, sehr wichtige Partie. Danach spielt man noch gegen den VfL Bochum im DFB-Pokal. Ehrlicherweise glaube ich, das ist sogar die größere Aufgabe von diesem. Da hätte ich jetzt weiter ein bisschen Unrecht getan. Streichen wir das einfach. Max hat heute auch nicht seinen guten Tag aus der Sofa-Perspektive nicht nachzuvollziehen, was dieser Ost hier erzählt. Für Hertha geht es jetzt dann nach Freiburg und dann verabschiedet man sich in den Winter, denn im DFB-Pokal war ja bei Eintracht Braunschweig im allerersten Spiel schon Schluss und das bildet so ein bisschen auch die Hertha-Klammer. Könnt ihr euch noch dran erinnern, in der Vorbereitung von Hertha war das große Thema, in den Testspielen keine Tore gemacht, dann gegen Braunschweig 4 Tore erzielt und trotzdem verloren und jetzt am Ende des Jahres sprechen wir wieder darüber, keine Tore gemacht und dementsprechend war das Spiel. Das war der 12. Spieltag. Wir haben es geschafft, durch diesen Spieltag zu kommen. Ganz herzlichen Dank an euch beide. Danke an die Twins, dass sie so ruhig geblieben sind. Ich werde gleich wieder rüberstürzen. Danke an Florian Bruckner von Eurosport, der @flo.bumbuck auf Twitter. Danke dir, Flo.
Ich danke euch. War nett.
Das fand ich auch und das war nach diesem Spieltag und unter diesen Umständen nicht selbstverständlich und lag auch zu einem Drittel mindestens an Nele Hüpper, die @hiphüp auf Twitter. Danke dir, liebe Nele, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, bevor Schalke nicht siegt, komme ich nicht wieder.
Ach komm, nee. So lange kann ich nicht warten.
Nee, Quatsch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Und dann danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen. Zum einen die Sendung mit den gelben Leuten hat die in Deutschland und auch in den USA erste Simpsons-Folge rausgeholt und besprochen. Es weihnachtet schwer. Und die Geschichten aus der Geschichte haben sich mit Napoleons letztem Exil befasst. Und das ist nicht jenes auf Elba, von dem man ja ein bisschen was weiß. Deswegen auch sehr hörenswert. Also, die Sendung mit den gelben Leuten und Geschichten aus der Geschichte, ehemals Zeitsprung, die mussten sich umbenennen. Das ist ein anderes Thema. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in Schlusskonferenz Nummer 294. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt bitte gesund. Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.